Papst Franziskus schlägt Frau auf Petersplatz.
Ja, das habe ich gesehen tatsächlich. Ich habe, ich google manchmal Pope Francis News. That's how I roll.
Ja, also das ist dir nicht neu. Und was hat er
er ging halt so durch die, also mit einer Absperrung vorbei und hat halt so High Fives verteilt.
Ja.
Wollte sich aber gerade abwenden von der Menge, weil er einfach woanders hin musste.
Ach so.
Und dann hat ihn eine sehr, offensichtlich sehr fromme und sehr enthusiasmierte asiatische Gläubige an der Hand gezerrt nach dem Motto, hier nicht abbiegen, weil ich war noch nicht dran.
Ja.
Digga, ich, jetzt my time has come. Und also ich glaube, wenn du als Prominenter in Anführungszeichen reagierst du erstmal sehr empfindlich, wenn dich jemand irgendwo hinzieht, weil es ist, bedeutet meistens nichts Gutes.
Mhm.
Und im Reflex hat er wirklich sehr unwirsch der Frau auf die Hand gehauen, dass sie loslässt.
Okay, auf die Hand.
Es gibt kein gutes Bild ab als Papst.
Ja, als wer? Als Robbie Williams ging's.
Absolut. Ja. Wer voll, also Robbie Williams wird man sagen, Mensch, der ist aber gut drauf heute.
Ja. Er hat ihre Hand berührt.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und wir haben keinen Spieltag und auch keine Spieltagin.
Mm-mm.
Es ist kein Fußball. Es ist nur Katar.
Es ist, ach so, ja, es ist Trainingslager allen Orten.
Ja, genau. Frohes Neues, liebe Hörer. Frohes Neues, lieber Many-Faced Actor, lieber Lowlander, Mann der Barfußschuhe, Gesellschaftsgefähigkeit gemacht, gewas. Du weißt, was ich meine? Mhm. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, du Mobilist und du Militarist, du Pornfree-Pesketarier, du Mann ohne Pflichtspieltore, oh galanter, extravaganter, sehr bekannter Rüdiger Rudolf, ich grüße dich.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Ja.
Extravakant?
Extravakant habe ich nicht gesagt.
Na, ich glaube doch. Extra vakant, ja.
Extra vakant.
Aber das bin ich vielleicht auch.
Ja.
Ja.
Also.
Wenn ich, sag ich mal, eine Umkleidekabine verlasse, dann ist die nicht nur vakant, dann ist die extra vakant.
Ja, wenn du den Job bei der Distel nicht hättest, wäre es auch extra vakant.
Ja.
Jobmäßig.
Stimmt.
Ja. Okay.
Gut, das hätten wir geklärt.
Ja. Gesponsert sind wir auch im Jahr 2020, auch im neuen Jahrzehnt von der Imkerei Peschel, Biederer, Endlaber, Weinting, dem
Honiglieferanten unter den
Honiglieferanten.
Schön.
Ja, jetzt habe ich es ein bisschen, habe ich es vorgezogen.
Ist okay. Du, ach,
ich muss mal spontan sagen.
Kann ich dir sagen, machen wir eine Distel, machen wir öfter, dass man sowas mal kurz extemporiert, damit man den Partner wach kriegt.
Ja, damit man auf Zack bleibt, ne?
Zack.
Und auch jederzeit rechnet, damit, dass man früher zum Einsatz kommt.
Ja,
ne?
Ruh dich mal nicht aus. Ich mich auch nicht. Gut.
Okay. Vielen Dank an alle unsere, Mann, was ist heute los? An alle unsere Unterstützer vom letzten Jahr, die uns financially and emotionally supported haben. Ihr könnt es auch dieses Jahr wieder tun. Werdet einfach tätig, indem ihr uns schreibt oder uns per PayPal einen Beitrag dalässt. Es gibt einen Hörer, der spendet jeden Monat ein Euro. Gott, what's happening?
Genau.
Ein Euro.
Du hast vielleicht lange nicht mit jemandem. Du hast schon lange nicht mehr in ein Mikro gesprochen, nehme ich an.
Ja, stimmt.
Und die Weihnachtsfeiertage waren vielleicht sehr ruhig bei dir. Du hast wenig Kontakt.
Die waren extravakant.
Die waren extra, ja, die waren extra.
Ja, dazu kommen wir gleich. Also es gibt diesen einen fantastischen Hörer, der uns jeden Monat ein Euro überweist. Und it warms my heart, auch wenn es nur ein Euro ist, muss ich wirklich sagen.
Ja.
The power of money.
Yes.
Wie du es neulich schon mal angesprochen hast.
Ja.
Genau, und da schreibt ihr uns einfach oder benutzt PayPal unter für bernie.meier@gmail.com. So, Rüdiger, Ja. Ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Das war, glaube ich, zum Podcasten tatsächlich.
Das war zum Podcasten und wann war es? Es war ein Tag vor Weihnachten oder sowas. Ja. War's, ja, ich glaube, 23.
Ja, und plötzlich war Weihnachten und plötzlich war Neujahr.
Ja.
Wie ist es dir ergangen?
Naja, mit diesem plötzlich ist das sowieso los. Ich finde, zwischen den Jahren ist eine komische Zeit. Zwischen den Jahren. Ich finde das sowieso, ich finde das einen ziemlich abgefahrenen Begriff. Ich finde, das klingt wie so eine gar nicht mal so gute Star Trek-Folge. Es ist die Zeit im Jahr, wo man, finde ich, jedes Zeitgefühl verliert. Hm. Wo alle sich sofort fragen, ist heute Donnerstag, ist heute Sonntag, haben die Geschäfte auf, haben sie nicht auf? Es ist Dienstag, aber die Geschäfte haben zu.
Ja.
Ja, aber eigentlich, ich mag's ganz gerne. Es war nicht schlecht. Also wir waren Weihnachten zu Hause und dann waren wir, Silvester waren wir auch zu Hause und wir sind Neujahr, wir waren kurz in Tschechien. Mhm. Ja, in Liberec. Ich spreche das jetzt so gut. Liberec. Liberec heißt es, glaube ich, spricht man es aus.
Liberec, glaube ich, heißt es auf gar keinen
Fall. Auf gar keinen Fall. Ja.
Sagt man auch nicht mehr.
Sagt man auch, ja. Und im Reichenberg, aber das sagt man auch nicht mehr.
Doch.
Das sagt man schon, natürlich.
Doch, sagt man
natürlich. Haben viele Deutsch gesprochen. Also wenn man, wenn ich bin reingegangen oder in Geschäfte oder wenn ich mit Leuten in Kontakt habe, habe eigentlich immer Hallo gesagt. Und es war dann oft, dass die Leute dann entweder Englisch, aber ganz viele auch Deutsch weitergesprochen haben.
Hm. Ja, okay. Und sonst?
Ja. Sonst sind wir auf den Berg gestiegen, auf den Jeschken, das ist der Hausberg. Hm. Da waren wir zweimal hoch, der ist 1000 Meter hoch, da liegt dann oben Schnee und oben ist wirklich geil. Das ist so von, da steht eine Kombination, ein Gebäude, sieht aus wie ein großer spitzer Hut, es hat ein bisschen was James Bondiges. Es ist eine Mischung aus Hotel und Fernsehturm. Ja, es gab damals in Tschechien einen Architekturwettbewerb, sollte gebaut werden, ein Hotel und ein Fernsehturm. Aber ein cleverer Architekt hat einen Entwurf gemacht, das beides in einem Gebäude vereint. Und das Ding ist sehr abgefahren. Es ist vom Design, warst du mal hier in Berlin oben auf dem Alex, auf dem Fernsehturm?
Ja, oft.
Warst du mal drin? Ja. Also so ähnlich ist das so. Ein bisschen, ist ja ganz schick, ne? So Ende 60er Jahre schick, so ist das da auch.
Ich war auch, also ich bin wirklich, also jetzt nicht, mit oft meine ich jetzt nicht ungefähr 100 Mal, sondern auf jeden Fall, glaube ich, schon um die 10 Mal. Und ich mag dieses Restaurant, also die Architektur da oben auch echt sehr gerne. Ich kann da lange sitzen und irgendwie mich so drehen lassen irgendwie.
Ja, ja, und so ähnlich ist das da oben.
Ja, auch das klingt sehr gut.
Ja, es ist wirklich super da. Und dann kann man, wenn man will, dann mit der, es gibt auch eine Gondel, die da hochfährt. Beim zweiten Mal sind wir dann mit der Gondel runter, beim ersten Mal sind wir auch zu Fuß runter, was meine Frau ein bisschen teuer bezahlt hat, weil es war sehr glatt. Und sie ist dann so ein Tippelschritten diesen Berg runter und das hat doch für einen, das ist so eine sehr ungewohnte Belastung.
Ich dachte, du meinst teuer bezahlt, so wie Hüfte gebrochen, so wie Junior Soprano gerade.
Nein, das nicht.
Okay.
Aber sie hat auch Schmerzen.
Okay. Und wie seid ihr darauf gekommen, genau da hinzufahren?
Letztendlich wirklich sogar tatsächlich durch diesen Berg. Ich wollte weg, 2-3 Tage, hat man überlegt, Dänemark oder sowas, aber es war alles zu teuer, es sollte nicht zu weit sein und nicht so teuer sein. Und ich sage dir, da landet man ziemlich schnell in Tschechien. Dann habe ich einfach Tschechien und Wandern und Berg und sowas, weil ich auch ein bisschen Natur habe.
Noch schneller landet man eigentlich immer in Polen.
Das stimmt, man fährt auch
durch. Das stimmt.
Aber ich glaube,
polnischen Hörer.
Berge sind dann vielleicht weiter weg. Man fährt auch
durch
Polen, stimmt. Dann durch lange Strecken, je nachdem, wie man fährt. Aber man ist auch kurz in Polen.
Ja, wenn man ganz verkehrt fährt, fährt man auch
ganz,
durch Dänemark.
Ja, das stimmt.
Je nachdem, wie man fährt.
Aber auch da, keine Berge.
Okay. Ja, schön.
Ja.
Klingt doch gut.
War sehr schön.
Hm. Und was hast du dir für Jahrzehntsvorsätze genommen? Neujahrzehntsvorsätze.
Warte mal, da muss ich jetzt einen Moment, ich trinke mal einen Schluck Tee, da musst du mal nachdenken. Eigentlich, ja, offensichtlich habe ich mir nichts vorgenommen.
Naja, so, dann ist ja gut.
Ich habe nichts formuliert.
Bist ja im Reinen mit dir dann,
hoffentlich. Bin ich ja. Und du?
Ich?
Ja. Ja, wer denn sonst, Bernie Meier?
Ja, nee, also ich nehme mir täglich Dinge vor. Also speziell nehme ich mir immer wieder vor, mich nicht so wichtig zu nehmen und hinterfrage auch quasi wöchentlich den Sinn dieses Podcasts jetzt. Nicht wegen dir, nicht der Konstellation, aber einfach so, warum, was so wichtig dran ist, dass ich der Welt meine Meinung über Fußball und Serien irgendwie mitteile.
Ja.
Ich lese zum Beispiel manchmal, ich habe gestern mir Skyfall mal wieder angeschaut, also den vorletzten Bond.
Ja, ja, lustig, warum, ja.
Und habe dann gedacht, was habe ich denn früher darüber über den gesagt und habe gesehen, ich habe auf meinem Blog eine Kurzkritik darüber geschrieben und es geht mir oft so, wenn ich das lese, dass ich mir denke, ich mag die Person nicht, die das geschrieben hat.
Du, mir geht's immer so, wenn ich Tagebuch schreibe. Meine Kinder haben mir zu Weihnachten ein sehr schönes Notizbuch geschenkt und ich habe immer wieder, mein Leben ist eigentlich eine Ansammlung von Notizbüchern. Ich weiß immer nicht, welches ich weiterschreiben soll.
Ja.
Ich weiß nicht, welche Richtung ich mir geben soll manchmal. Das sehe ich an diesem vielen Notizbüchern. Und dann, ich habe explizit reingeschrieben, ich mag mein Notizbuch, mein Tagebuch ich nicht. Okay, ja. Und das kennst du auch, ja.
Ja, das mit dem Tagebuch ich, das kenne ich schon, das kenne ich auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich meine alten Tagebücher, ich habe irgendwie 3-4 Jahre Tagebücher geschrieben oder, nein, wahrscheinlich was länger, so von 18 bis 25 oder so, also nicht 3-4. Wenn ich das lese, damals ging es mir schon so, wenn ich es ein paar Monate später gelesen habe, habe ich schon gedacht, boah, es ist daneben, es ist weinerlich und egozentrisch.
Ja.
Darum geht es auch so ein bisschen in meinem Buch, Der gemachte Mann. Das ist,
genau, ich wollte gerade sagen.
Tatsächlich auch ein bisschen auf meinen
Tagebuch. Da gibt es einen guten, also.
Auf mein Tagebuch Aufzeichnung und darin kommen auch Stellen aus meinem echten Tagebuch vor.
Ja.
Und, aber wenn ich quasi über einen Film schreibe oder so, dann ist das ja nochmal, da ist ja nochmal eine Ebene, da ist eine Ebene dazwischen.
Genau.
Es bin ja dann nicht ich, sondern, also es bin natürlich ich, aber es ist nicht, beschreibe ich nicht meine eigenen Befindlichkeiten, sondern quasi, aber hindurch kann ich trotzdem meine eigenen Befindlichkeiten
schnuppern.
Sehen, erschnuppern und irgendwie spüren, was ich da für ein Mensch bin und bin meistens nicht einverstanden. Aber ich finde, das ist extrem wichtig, weil erstens mal, wenn man sagt, ich mag mein Tagebuch ich nicht, das ist schon mal eine Differenzierung, die eigentlich unnötig ist und auch falsch, weil dein Tagebuch ich ist, da bist du, da gibt es keinen Unterschied.
Ja, es ist ein Ich, es ist ein Notizbuch.
Es ist nicht ein Ich, es ist dein Ich.
Okay.
Also, es gibt Aspekte von meinem Ich,
das ist jetzt mein Schauspieler-Ich, das jetzt redet. So, ich kann ja verschiedene Rollen annehmen. Das ist aber auch irgendwie eine Rolle, finde ich, das Tagebuch-Ich. So meine ich das.
Ja, ich weiß nicht, da glaube ich wieso spielst du eine Rolle für dein Tagebuch?
Ja, genau, das frage ich mich ja. Deshalb mag ich es ja nicht.
Ja, aber spielst du wirklich eine Rolle?
Naja, ich gefalle mir zumindest, es hat was Narzisstisches. Es hat zumindest was von, oh, ich nehme jetzt den Bleistift in die Hand und schreibe in mein Tagebuch.
Ja, aber ich glaube, das muss man als Teil von sich akzeptieren, auch wenn es einen so ein bisschen anwidert. Ich glaube, das sind die verschiedenen Facetten, die man halt hat. Und ich glaube, dass vielen Leuten wird es nicht schaden, ein Tagebuch zu führen und dann zu sehen, wie doof sie sind.
Naja, zumindest
führt. Also wie eitel sie sind, sagen wir es mal.
Genau. So. Zumindest hilft es mir, also diese Bewusstwerdung ist ja vielleicht schon ein wichtiger Schritt, diese Eitelkeit zu überwinden, weil ich finde dann plötzlich einen anderen Ton in meinem Tagebuch. Ich merke, ich schreibe hier über Dinge, über die ich jetzt eigentlich, die sind mir gar nicht so wichtig. Merke aber auch immer, führe ich Tagebuch lieber digital, weil ich das Gefühl habe, da kommt keiner so schnell ran. Meine Tagebücher, wenn die so rumliegen, da traue ich dem Rest der Familie nicht.
Ja gut, das mag berechtigt sein.
Ja.
Aber ja, das, wie gesagt, das wäre so mein Vorsatz, mein Vorsatz ist weniger im Geiste Tagebuch zu führen.
Ah.
Mich weniger um mich zu drehen und mich noch mehr mit anderen zu beschäftigen.
Ja.
Oder mich auf eine Weise mit mir selbst zu beschäftigen, die eher was mit Gesundheit und Balance zu tun hat, aber nicht mit Optimierung.
Mhm.
Ja, genau. So nehme ich mir das vor. Ansonsten gehen wir jetzt mal ins to the nitty gritty.
Ja.
Ja, da haben wir zum Beispiel gleich mal.
Ich habe mich da nicht gefragt, was du über Weihnachten gemacht hast.
Ja,
es fällt mir gerade auf, dass ich das tun sollte.
Weil wir jetzt gesagt haben, so mit sich beschäftigen. So.
Ja.
Es gibt aber nichts zu erzählen. Ich werde es schon rausposaunen. So bescheiden bin ich dann noch nicht geworden. Mhm. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe abwechselnd extrem, sag mal noch, faulenzen.
Das glaube ich okay, ja.
Ja. Ich war extrem viel gefaulenzt und auf der Couch rumgehangen. Mit meinem Sohn auch Zeit verbracht. Habe aber auch Sport gemacht.
Gut.
Aber das Haus sehr wenig verlassen.
Mhm.
Und wir haben viel Herr der Ringe geguckt.
Okay. Ich habe einen sehr lustigen Tweet gelesen, um das noch kurz, von wegen das Haus wenig verlassen. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, von wem, aber der Höhepunkt eines jedes Weihnachtsfestes, Stoßlüften.
Ja, das gefällt mir auch. Ja, das habe ich auch viel gemacht.
Ja.
Das muss man aber auch, wenn man viel auf der Couch liegt. Ja, Social Media war ich eigentlich auch so gut wie gar nicht.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, also, aber das wird auch so bleiben. Das ist aber eher so ein inhärenter Vorsatz, den ich schon lange habe, der mir jetzt irgendwie einfacher fällt, umzusetzen, aber nicht durchs neue Jahr oder so, sondern einfach so, als mich hat auch irgendwie, weiß nicht, ich glaube, wenn man so Zeit für sich, Qualitätszeit für sich und seine Familie sucht, dann ist man oft auch schlecht beraten, auf Twitter zu gehen. So einfach ist es.
Absolut.
Ja. Okay, aber was trotzdem war ich mit Social Media beschäftigt,
ja.
Weil ich habe jetzt viel über die App TikTok gelesen. Über die Feiertage.
Stimmt, Mensch, das hast du mir aufgeschrieben. Da wollte ich mich eigentlich noch ein bisschen schlauer machen.
Aber natürlich, jedes Mal, wenn ich jemanden frage, dann heißt es alle, boah, das kenne ich schon seit 2 Jahren. Alter.
Genau.
Also Alter wörtlich gemeint in dem Fall. Mhm. Ja, auch Kinder gefragt. Ja, die kennen es alle. Ich kann es nicht. Weißt du, was es ist?
So ein bisschen. Ich.
Das ist eine Social Media App, ich sag's dir, weil ja. Du musst nicht raten lassen, ja gemeint. Social Media App, wo du quasi deine eigenen Kurzbeiträge mit Musik unterlegen kannst.
Genau. Und,
du kannst quasi auch einen Otto Walkes Auftritt
nachspielen. Dass du Otto Walkes sagst, Bernie. Dass du Otto Walkes sagst.
Ja, warum?
Ja, wir haben stundenlang Otto Walkes im Auto gehört. Nicht stundenlang, so kam es mir vor. Aber wir haben mal wieder die Spotify Otto Walkes Liste abgespielt auf der Rückfahrt, auf der letzten halben Stunde.
Ja, aber das wäre was für dich bei TikTok, Otto Walkes Sketche nachsprechen. Oder nachstellen auch.
Ja.
Ich habe ein paar sehr lustige, also ich habe keinen Account angelegt, aber du kannst auch ohne Account hier so Videos durchscrollen von Leuten. Und es gibt viele Leute, die es so natürlich so narzisstisch auch nutzen und so ein bisschen auf die im Influencer-Flair. Aber es gibt wirklich auch viele lustige Ideen und viele lustige Videos. Also da so da kann man sich schnell drin verlieren, da durchzublättern. Im Prinzip steht es aber auch so ein bisschen unter Verdacht, weil halt sehr viel Daten freigelegt werden und auf der einen Seite,
genau, das habe ich gedacht, dass du jetzt darauf kommst, ja.
Auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder halt, ja, wie es halt bei Instagram auch der Fall ist, oft auch so Schönheitsideale und Images transportiert werden, die halt die Leute auch unter Druck setzen oder die jungen Leute. Aber das ist ja ein generelles Problem mit Social Media. Also ich hatte ein paar sehr lustige Sachen gesehen.
Okay, ich muss mal meine Tochter fragen, ob sie das eigentlich benutzt. Ich glaube eigentlich nicht, aber ich frage sie mal.
Ja, aber man ist überrascht, weil man denkt immer, die Leute kennen Sachen nicht. Und dann fragst du deine Kinder. Zum Beispiel war ich im Kino gesessen mit meinem Sohn und da kam eine Werbung von, was, Mediamarkt, ich weiß es nicht. Und plötzlich sagt er, da ist doch Bibi von Bibis Beauty Palace, ne? Und ich dachte, und ich hatte mir ein paar Tage vorher noch zur Belustigung mit der Betriebspsychologin Bibi verkündet, Schwangerschaft, Hochzeit etc. Videos angeguckt mit ihrem Freund. Sehr lustig, muss wirklich machen, mal sehr. Okay. Machen wir besser als die Comedy, die es parodiert sind, die Originale. Und hätte nicht gedacht, dass mein Sohn Bibi kennt. Aber natürlich, Bibi ist im Begriff. Er guckt jetzt das natürlich nicht weiter. Natürlich findet er das an sich voll uninteressant für ihn.
Aber er weiß Bescheid.
Ja, aber er weiß es einfach, weil das in der Schule Thema ist.
Es fing Emily mit Musik so an. Wir kommen irgendwo in ein Geschäft rein, irgendwo läuft irgendeine Musik im Hintergrund. Also, das Lied kenne ich. Und ich wusste gar nicht, woher. Aber ja, klar, sie kennt es.
Ja. Ja, so ist es auch. Also wie gesagt, und wenn du dann auch Kinder mal separat nach Dingen fragst, also einzeln speziell nach Dingen fragst, dann kennen die das meistens. Und du kennst es nur nicht. Einfach ein alter ignoranter Sack bist. Und das Interessante ist, du bist es wider Willen, weil eigentlich schreiben wir uns ja beide so ganz großkotzig auf die Fahne, dass wir schon dranbleiben und wissen, was gespielt wird und so. Ja. Aber wir schaffen es doch nicht. Unsere Interests sind schon zu special und zu alt, dass wir so.
Ja, und auch die Angebote, die wir wahrscheinlich kriegen auf unseren Kanälen.
Auf dem Laufenden bleiben, ja. Genau, was wir aber mitbekommen haben auf unseren Kanälen ist, Jan Fleischhauer schreibt, seit er nicht mehr für den Spiegel schreibt, hört man seine ganzen interessanten Takes nicht mehr, ne?
Stimmt, ja.
Ist er nicht beim Fokus oder so? Was schreibt eigentlich Jan Fleischhauer über Trumps händeringende Versuche, einen Krieg vom Zaun zu brechen?
Tja.
Der müsste eigentlich, weil er immer gegen den liberalen Strom anschreibt, müsste er eigentlich sagen, Mensch, endlich macht's mal jemand. Einfach, endlich gibt mal dem, der hatte übrigens auch kein neues, sehr gutes neues Jahr, der Kasem Soleimani, ne? Dem hat sich ja auch mal jemand ein gutes neues Jahr gewünscht. Und, das war noch dieses Jahr, letztes Jahr, als er tot war, oder?
Ich glaube, letztes Jahr, ist jetzt schon ein paar Tage her.
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht.
Ja.
Was mein Take auf diese Sache ist, übrigens, haben wir eigentlich, eins der ersten Dinge, Bernie Meyer, was wir uns vorgenommen haben, als wir uns kennenlernten, war, dass wir uns den Film Argo angucken.
Ja.
Haben wir das je getan? Haben wir nicht getan?
Ich habe es gemacht.
Dich wollte ich fragen. Du hast es dann irgendwann gemacht.
Ja.
Ja, ich muss dir noch gucken.
Schöner Film.
Ja.
Guter Film. Ben Affleck-Film.
Da geht's um die Ben Affleck-Film. Es geht um die Geiselnahme der US-Botschaft Ende der 70er, mit Beginn der Revolution. Genau, ich habe das nochmal gelesen, weil Trump hat ja jetzt gesagt, es wird ja jetzt wahrscheinlich so eine Spirale entstehen, dass man sagt, okay, Rache für dies, Rache für das. Er hat ja gesagt, es gibt 52 Ziele, die die USA sich bereits ausgesucht hätte im Iran.
Also 52, kulturelle Ziele hat er gesagt.
Ja, unter anderem auch kulturelle Ziele. Mhm. Und 52 bezieht sich auf die Anzahl der amerikanischen Geiseln damals. Und da kam ich nochmal drauf, stimmt, ich habe diesen Film Argo nicht gesehen.
Mhm. Ja, also der Herr Soleimani, der, ja. Also was, hast du ein bisschen was über den gelesen, hast du dich informiert?
Ein bisschen, ja.
Ist ja auch kein spaßiger Typ.
Ich wollte gerade sagen, also ich...
Ich habe oft so, manchmal so einen Gedanken.
Seine Neujahrsvorsätze, ja.
Bei dem habe ich mich oft auch selber schon ertappt, dass ich sage, Mensch, was wäre eigentlich, wenn Al-Assad, wenn den einfach jemand umbringen würde irgendwie?
Ja, es ist so eine Fantasie, die man hat. Ne? Also offensichtlich, also man sieht das, die Amerikaner können das. Ja. So, offensichtlich.
Because they can.
Ja. Und da ist es ja so die Fantasie, die man immer hat, so in Bezug auf die NS-Zeit. Boah, wenn man Hitler einfach so hätte ausschalten können. Aber damals bist du ja nicht so rangekommen.
Ja. Ja, das halt, und die Frage ist halt wirklich, macht man überhaupt so eine Abwägung oder ist das schon antihumanistisch, überhaupt das abzuwägen? Oder ist es vielleicht auf eine gewisse Weise auch humanistisch, weil du tatsächlich dadurch Leben rettest? Was ja auch sein kann, aber im Gegenzug, also ich bin generell, natürlich finde ich, das ist eine ganz, das klingt nach einer ganz schrecklich unüberlegten Sache. Das klingt nicht. Mike Pompeo hat gesagt, Außenminister hat gesagt, wir setzen auf Deeskalation. No shit. Ja. So klingt es jetzt nicht. Und ich bin auch wirklich schockiert, erschrocken. Und ich habe ja immer schon Angst vor Krieg. Und ich habe es auch jetzt, weil beziehungsweise von Anschläge etc. Aber ich kann mich nicht ganz davon freisprechen, dass ich solche Überlegungen nicht auch habe, dass man so wirklich so bedrohliche Militaristen wie dich, nein, Scherz, einfach vielleicht auch ausschaltet irgendwie. Der Gedanke kam mir schon mal, obwohl es natürlich nichts ist, was sich mit meinem Denken eigentlich vereinbaren lässt, aber ich wollte nur sagen, ich kann mich da nicht so heiliger als der Rest darstellen.
Na gut, wir können ja jetzt in Realtime beobachten, ob das was bringt. Ja.
Die Lage im Irak ist auf jeden Fall, liest man, und jetzt kommt eins meiner absoluten Lieblingswörter, volatil derzeit. I love me some volatile shit. Nein, ich mag nur das Wort. Das ist ja auch so, dass, habe ich jetzt Iran gesagt oder Irak? Ich habe hoffentlich Irak gesagt. Weil das ist jetzt die erste große
Baustelle. Irak, du hast Irak gesagt.
Das ist die erste Baustelle jetzt natürlich. Weil die Bürger im Irak, die haben natürlich wenig Bock, da quasi spielt so das Stadion für die Auseinandersetzung zwischen Iran und den Amis zu sein. Und das ist dann tatsächlich so, dass dann auch Iraker dann sterben unter diesen Protestmärschen oder den Sachen, die hat die wie heißen sie, Quads aus...
Ich glaube Quds.
Quds, ja. Nicht Quads. Quads ist...
Ach, Quads, aber die kommen manchmal
die Quds, auf Quads. Ja, die Quds austragen hat mit den Amerikanern da. Mhm. Das ist also mal der erste sehr unangenehme Kollateralschaden. Die demonstrieren auch gerade und sagt, haltet eure Konflikte fern vom Irak. Habe ich gelesen. Ich glaube, sie formulieren es wahrscheinlich ein bisschen direkter. Das klingt mir zu höflich formuliert eigentlich. Aber ja, das ist, darf, aber ich glaube, die größeren Probleme kommen dann noch. Oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, natürlich, ja klar, die kommen.
Ja. So, Israel, Palästina und so kann man ja schlecht raushalten aus dem ganzen Tohuwabohu. Mhm. Ja. Ja, wir sind gespannt mit einer sehr negativen Konnotation. Ja,
ich glaube, Tohuwabohu sagt man auch nicht mehr.
Doch, ich glaube, sagt man schon noch. Ja, doch. Okay. Ich habe mich neulich informiert, was man, also nicht informiert, aber ich habe mal so rumgefragt, was man noch sagt. Tohuwabohu, Nippes.
Ja. Also, ich habe mal Nippes gewohnt. Ja.
Stimmt. Nee, Tohuwabohu ist, glaube ich, noch gängig. Ja? Glaube ich ernsthaft jetzt. Okay. Aber die Hörer können mir gerne widersprechen.
Gut.
Übrigens gibt es so einen Hörer, der hat gesagt, Brennerpass spricht über Star Wars und ohne Spoilerwarnung, nice, sagt er ganz, ganz Sarkasmus vor Sarkasmustropfen, nice. Es tut uns sehr leid. Das muss man, glaube ich, machen im Internet. Ich glaube, man muss, wenn man Filme bespricht, man darf nicht voraussetzen, dass die jetzt alle gesehen haben, nur weil man selber schon drin war. Man muss, glaube ich, eine explizite Spoilerwarnung aussprechen und auch vielleicht, wie lange es dauert, bis wir mit dem Film fertig sind. Mhm. Weil, ja, genau.
Dann klickt man 30 Sekunden vor und. Ja.
Aber vielleicht denken die Leute auch, Gott, jetzt sagen die im ersten Satz schon, dass der Imperator zurück ist. Ich wollte mich überraschen lassen, aber.
Oder haben sie jetzt das gehört?
Aber
jetzt?
Spoilerwarnung, es kommt schon im Crawl, dass der Imperator zurück ist.
Das stimmt.
Ja, das ist der erste Satz im Crawl. Ja, the Dead Speak.
Ja, das stimmt.
Weißt du, wo die Dead, es gab übrigens wirklich die Botschaft vom Imperator, gab es wirklich. Mhm. Der hat wirklich gesprochen. Also das, was man quasi nur im Crawl gelesen hat als Zusammenfassung, das ist wirklich passiert, aber im Fortnite-Universum.
Wie bitte?
Ja, that's a thing. Fortnite ist so ein Thing, dass tatsächlich, wer so ein Fortnite-Event, also so eine Veranstaltung, man den Imperator gehört hat. Also im Film wird es rausgeschnitten, aber bei Fortnite war es.
Ist ein Ding. Und sag mal, hat dein Sohn eigentlich Interesse an Fortnite?
Nein. Der mag keine Ballerspiele.
Erstaunlich. Wie hast du das geschafft?
Interessiert.
War nie ein Thema?
Nee.
Okay.
Nee, der mag nichts Gruseliges und keine Ballerspiele. Mhm. Der mag aber so Rollenspiele. Zelda gefällt ihm sehr gut.
Okay.
Aber Zelda ist so fucking schwer, hey. Ich muss ihn echt immer bewundern, wie der das macht irgendwie. Ich bin immer so ungeduldig und der wandert da stundenlang durch die Gegend, findet Rüstungen, löst Aufgaben und so, wo ich wirklich schon längst die Geduld verloren habe. Mhm. Also ich spiele jetzt immer Zelda mit ihm anwesend, also Breath of the Wild, weil er dann sagt, Papa, Mann, du musst doch einfach nur, und dann habe ich so ein bisschen so einen Coach, so einen Zelda-Coach. Hm. Ja. Nee, Fortnite ist kein Thema bei uns, aber das kann ja noch kommen. Du, das ist, will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie, dass der Drops gelutscht ist. So, pass auf, gelutschte Drops, ein gelutschter Drops sind auch nicht die Buschbrände in Australien. Und ich muss natürlich immer an unseren Freund Andrew denken, vom Café nebenan, der da eigentlich gerade sein müsste in Sydney, wenn ich mich nicht irre.
Es kann sein, ja.
Er ist da hingeflogen über die Feiertage.
Ja.
Mit so einer Crossover Thailand-Sydney.
Eben, deshalb weiß ich nicht, ob er jetzt in Sydney, genau.
Genau, und ein paar Hard Facts, hast du sich auch gelesen, 5,5 Millionen Hektar Land verwüstet.
Ja, man wechselt jetzt die Länder. Bis jetzt hat man gesagt, ja, die Fläche ist so groß wie Saarland. Mittlerweile ist man jetzt bei anderthalb Mal Belgien.
Ja. That's quite a number, ne?
Ja.
Quite a number ist auch eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen ums Leben gekommen.
Das finde ich eine ziemliche Anzahl, ja.
Mindestens. Und der neue Hitzerekord in Sydney von 48,9 Grad, finde ich, ist auch nicht von schlechten Eltern.
Fucking hell.
Ja, fucking hell ist tatsächlich, das trifft es wirklich ganz gut. Der Premierminister Scott Morrison, weiß nicht, ob du mit dem vertraut warst, bis zu den Buschbränden?
Vorher nicht, nee.
Nee, ich auch nicht. Hat sich ja nicht so beliebt gemacht, ne? Ist ja mein, ich glaube, war auf Hawaii oder?
Auf Hawaii, ja.
Ja, genau. Es ist naheliegend in dem Fall. Ist nicht so, wenn wir nach Hawaii fliegen. Genau. Wäre ein bisschen impertinenter, wenn wir jetzt nach Hawaii fliegen.
Das stimmt.
Aber ja, und hat sich über, war etwas zögerlich mit dem Ganzen und ja, und hat, glaube ich, lange nicht genug honoriert, wie viel freiwillige Leute da löschen und ihr Leben aufs Spiel setzen und auch sterben tatsächlich. Freiwillige Feuerwehr spielt, hat eine große Rolle gespielt. Und man macht der Regierung ja auch den Vorwurf, dass sie einfach zu lange und vor allem immer noch auf Kohl setzt.
Ja, ja. Und ja, dann, erst, also ich meine, das wurde, glaube ich, erst, ich glaube, das wurde erst Anfang Dezember sozusagen bestätigt, dass man da weiter drauf setzt. Ja.
Ja, nee, das ist eine Diskussion, die es natürlich schon viel länger gibt.
Gibt es schon länger, aber ich glaube, es hat.
Aber dass es gerade jetzt bekräftigt wurde, kommt natürlich.
Zumal die Buschbrände wohl seit 2 oder 3 Monaten angehen.
Seit Oktober, ja.
Ja. Naja.
Ja, ja seit.
Ja.
Ja. Ja,
ich habe mit meinen Kindern mal wieder geguckt, Logo, die Kindernachrichten, das gucke ich ganz gerne, die verstehe ich auch immer. dass sozusagen das Wetter sein eigenes Wetter macht, also beziehungsweise die Buschbrände machen ihr eigenes Wetter, diese Feuerwolken, weil mein Sohn natürlich sofort hat sich Sorgen gemacht. Ich höre dann immer so durch, er ist groß genug, mittlerweile nicht zu fragen, oder er fragt mich nicht, können diese Feuerwolken auch nach Berlin kommen? Aber er fragt dann so, er weiß, dass ich ihn dann vielleicht so ein bisschen belächeln würde, oder hat er Angst davor. Aber sagt er, diese Feuerwolken, wie weit fliegen die eigentlich? Aber ja, das ist also ein Phänomen, wenn es richtig heiß wird, dann steigt Hitze und Rauch auf in einer Säule. Also so, es entsteht durch das Feuer Gewitterwolken.
Und die kommen zu uns?
Und die kommen nicht zu uns, nein. Aber die lösen unter Umständen in Australien selber 100 Kilometer weiter vom eigentlichen Brandherd ein neues Feuer aus. Das tun die.
Ja, ja. Du hast doch mal erzählt, dass dein Sohn Capoeira gemacht hat.
Das stimmt.
Macht er das noch?
Nein, er macht jetzt Kung Fu.
Ja?
Ja.
ihr seid auf jeden Fall
im Kampfsport-Business.
Er spielt auch Fortnite?
Fortnite, nein, das erlaube ich ihm nicht.
Okay.
Brawl Stars.
Ich habe mal so eine Capoeira, ich habe bei so einer Fitnessübung, die ich gemacht habe, da war so ein Capoeira-Teil dabei.
Mhm.
Und holy shit, das war mir zu kompliziert.
Mhm.
Das habe ich mir nicht merken können, was die Frau davor vorturnt.
Ja.
Es war ein Teil meines Body Combat Workouts, wenn du es genau wissen willst.
Das wollte ich wissen.
Genau, ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Kinder auch so komplizierte Muster machen da irgendwie.
Ja, ich habe mal mit ihm einen Wochenendlehrgang gemacht. Der war also explizit für Kinder mit ihren Eltern. Und ich bin dann auch die Wand hochgelaufen.
Die Wand hochgelaufen?
Ja, so mit Überschlag und so.
Nein.
Mit Hilfestellung.
Okay. Du kannst nicht ohne Hilfestellung
üben. Ohne Hilfestellung kann ich das nicht, nein.
Ja, da bricht man sich ja, das kann man sich das Genick brechen.
Du, ich bin fürchterlich ängstlich mit sowas.
Ja, ja.
Ich habe neulich mal
erst in unserem Alter absolut zu Recht.
Absolut.
Ich kann schon nicht so ins Jump, ich traue mich schon nicht ins Jump-House zu gehen, oder wenn ich auf Trampolins streiche,
ich kann
kein Salto mehr machen.
Ich hätte mich an Junior Sopranos Stelle nicht nach dem Rasierer gebückt in der Dusche.
Ja, aber das hätte missgeschickt, das hätte mir auch passieren können.
Mir auch.
Ja, okay, also und Kung-Fu macht er auch jetzt?
Kung-Fu.
Er macht er jetzt stattdessen?
Er macht stattdessen, ja. Weil das, naja, das Capoeira ist seinerzeit umgezogen. Es war damals direkt neben der Kita, jetzt ist Kung-Fu näher. Und das ist etwas, was ich von dir gelernt habe, Bernie Meyer. Ich mache nur noch Dinge in meinem direkten Umkreis.
Ja, genau, da bin ich Spezialist drin.
Allein,
da sollte ich einen Ratgeber zu schreiben irgendwie. Kurze Wege heißt der. Bernie Meyer, kurze Wege.
Das ist allein die Art, wie du einen manchmal angucken kannst, wenn ich dir sage, was ich unternommen habe und wo das war. So, also um was Regelmäßiges. Ich gehe da und da hin, das ist am Arkona-Platz.
Mein Zahnarzt ist am Kudamm. Das ja. Der Satz ist schon.
Das, ja, meiner ist ja in Friedenau. Das, ja.
Wow.
Also, ja.
Just wow.
Ja. Ja, eben.
Ja, du, aber die Betriebspsychologin zum Beispiel, die, wenn die macht, wie die kreuz und quer durch die Straße, durch die Stadt fährt und dann sagt, okay, und dann komme ich später noch zu dir. Und dann dachte ich so, aber du bist doch gerade in Kreuzberg gewesen und dann bist du dahin gefahren und von, also quasi das andere Ende der Stadt. Und da kommst du jetzt wieder zurück zu mir. Ich meine, it's all fine and dandy, aber ich würde es nicht machen an deiner Stelle irgendwie.
Ja. Ich glaube, das ist etwas, ein bisschen was ist, was ich mir behalten habe. Ich weiß jetzt nicht bei der Betriebspsychologin, aber bei mir aus der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, wo ich gerade solche Sachen, wo man mal irgendwie Termine hat, man musste irgendwo hin oder sich einen neuen Arzt suchen, gerne sogar gezielt Dinge in anderen Stadtbezirken ausgesucht habe, um mal ein bisschen was zu sehen von der Stadt.
Ja, das war nie meine Motivation. Also nicht, dass ich nichts sehen wollte von der Stadt, ja. Aber nicht mit den Anlässen. Ich fahre ja jetzt im Sommer vor allem, jetzt auch noch ein bisschen, aber im Sommer fahre ich ja viel Fahrrad, da stört es mich nicht so. Aber ich versuche halt einfach die öffentlichen Verkehrsmittel zu vermeiden. Weil mich stresst die Anwesenheit von vielen Leuten. Also und es stresst mich tatsächlich physisch, muss ich wirklich sagen. Ich bin dann fertig. Ich kann quasi an einem Tag völlig ausgeruht aufbrechen und dann diverse Ersatzverkehrsspirenzien miterleben und nach einer Stunde später irgendwo ankommen, in Pankow zum Beispiel, und bin dann tatsächlich körperlich gestresst. Also ich bin dann wirklich, das macht was mit mir, so viele Leute zu sehen. Du guckst, als wäre ich irgendwie, als wäre ich ein...
Achso, entschuldige. Ich überlege, gibt es da Abstufung?
Wie meinst du das?
Straßenbahn ist besser als U-Bahn?
Ja, ich würde sagen, Tram ist schon auch besser als U-Bahn, aber nee, eigentlich sind es die Leute.
Okay.
Ich mag einfach keine Leute. Don't like people. I'm not a people person.
Okay. Na gut, es verhalten sich Berliner ja aber auch anders in der U-Bahn. Also ich glaube, viele Leute, also es geht vielen Leuten so, dass sie keine Leute mögen oder dass sie darunter gestresst sind. Aber ich glaube, deshalb gehen ja auch viele in so einen hermetischen, in so einen Tunnelmodus, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel betreten.
Ja. Ja, das mag sein.
Und ich bin ja schon mit dir öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Ich habe das Gefühl, dass du bist zu offen.
Ja, aber das ist ja immer, also ich habe quasi zu wenig Hornhaut für
sowas. Ja, du brauchst mehr Hornhaut, das will ich damit sagen.
Ja, in den Tunnelmodus kann ich immer dann gehen, wenn ich zum Beispiel mit der S-Bahn fahre und ich habe da einen Platz, wenn ich mich hinsetze, da geht es mir ganz wunderbar, da kann ich irgendwie Kopfhörer hören oder ein Buch lesen.
Genau.
Aber Verkehrsmittel, wo ich stehen muss, und das ist zum Beispiel in der Tram fast immer der Fall, oder auch in der U-Bahn, also zu den Zeiten, wo ich irgendwo hinfahren muss.
Unsere M10-Linie ist aber auch die Erfolgslinie der BVG überhaupt, habe ich gelesen. Die
Erfolgslinie ist auch
geil. Ja, früher im 10-Minuten-Takt.
Ja.
Und auch nur vom Nordbahnhof bis Warschauer. Jetzt fährt die ja durch zum Hauptbahnhof im 5-Minuten-Takt und die ist immer bumsvoll.
Ja, genau. It's a sprawling success.
Bumsvoll sagt man.
Ja, auch sagt man.
Gut.
Ich glaube, Bumsen hat überhaupt so eine Renaissance, dass man, das kann man jetzt, das Ach, passt gut. immer.
Ja.
Bumsi, bumsi.
So.
Okay, dann bumsen wir uns mal ins nächste Segment.
Oh, war ja.
Ja, ich habe so viel gesehen natürlich, weil ich so viel zu Hause war.
Oh Gott.
Auch im Kino. Ich fange mal an.
Mach mal.
Ich habe den Rian Johnsons Nachfolger zu Last Jedi gesehen, das Whodunit namens Knives Out.
Ah.
Und es ist ein ganz wunderbarer Film. Ich spoilere jetzt mal nicht, weil ein Whodunit spoilern ist gemein. Ist gemein gefährlich eigentlich.
Ja.
Es ist eine Schauspielerriege vom Allerfinessesten. Was ich natürlich, also man muss anfangen mit dem Offensichtlichen, nämlich dass Daniel Craig einen Detektiv mit Südstaaten-Akzent spielt, der heißt Benoit Blanc oder Blanc oder Blank, je nachdem, jeder spricht ihn anders aus. Und
auch in dem Film?
Ja. Ah, ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Akzent, den er spricht, den es klingt, den gibt es nicht wirklich. Also Leute, ich habe von Leuten aus den Südstaaten gesagt, das ist ein Fantasieakzent.
Littlefinger.
So spricht man eigentlich nicht wirklich. Aber es ist trotz. Aber er zieht es ganz unglaublich durch und mit einer großen Lust an diesem Akzent, einen großen Spaß.
Das kann ich auch verstehen.
Und einen großen Spaß auch an dieser Figur, die tatsächlich so ein All-Knowing Privatdetektiv ist, aber auch so was linkisches Clouseau-artiges hat, ohne den Slapstick, aber so von der Einstellung. Und das ist fantastisch. Die Show wird ihm gestohlen, ein bisschen schauspielerisch, aber mit vollkommener Absicht von Ana de Armas, die quasi unsere Point-of-View-Darstellungen für den Film, die quasi diesen Fall aus unserer Sicht, also aus der Sicht des Zuschauers erlebt. Die spielt Marta Cabrera, das Hausmädchen von dem in dem Film verstorbenen Krimi-Autor. Und wer ist sonst noch dabei? Christopher Plummer als eben gleich am Anfang versterbender Krimi-Autor. Chris Evans, also unser Captain America, der auch wahnsinnig viel Spaß in dieser Rolle hat. Captain Rupe Holding, genau, you remember. Jamie Lee Curtis, unser Freund Don Johnson. Er muss einfach dieser Zeit immer so leichte Rassisten spielen.
Naja, leicht, aber ja.
Ja, aber ja, okay. Depends, aber dazu kommen wir gleich. Aber auch ganz wunderbar. Und das, was an dem Film ganz besonders ist, also auch diesem, man kann diesem Ensemble einfach stundenlang zuhören. Man könnte auch diesen Ocean's 11, Ocean's 12 Leuten einfach nur 2-4 Stunden beim Spielen zuschauen.
Ja.
Wo die Handlung nicht so eine große Rolle spielt.
Und ja, es ging mir noch über einen anderen Film, so über den wir vielleicht auch noch gleich reden, bei Two Popes, aber ja.
Ja, und genau, aber bei Knives Out ist es tatsächlich so, dass Rian Johnson erstmal ein großer Liebhaber von so Whodunit-Filmen ist und auch gesagt, wirklich zugibt, auch im Interview mit ihm gehört, dass er sich so an Agatha Christie-Film und Büchern orientiert hat und dass er aber auch sein Genre sehr ernst nimmt. Bei allem Spaß, bei aller Ironie, bei allen wirklich Lust an der Performance dieser Schauspieler. Ach, ich habe natürlich vergessen, einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Lakeith Stanfield, der spielt einen Detective. Der ist, wenn du beide Staffeln Atlanta schon gesehen hast, die dir zu Weihnachten geschenkt hat.
Vielen Dank dafür.
Dann würdest du wissen, Lakeith Stanfield ist der Größte.
Sehr gut.
Finde ich noch besser als ich weiß gar nicht mehr, wie er in Atlanta heißt, noch besser als Paperboy.
Aber ist das einer von denen, die wir in Joker gesehen haben, kurz, als Typ da, archivverwaltender Schauspieler?
Nee, das war Paperboy.
Ah,
genau, und aber was ich sagen wollte, ist, dass eben Rian Johnson sein Sujet oder sein Film, sein Genre sehr, sehr ernst nimmt. Also bei allem Spaß und Ironie, den er dran hat, ist ihm wirklich die Konstruktion von so einer Geschichte mit guten Plot-Twists und glaubwürdigen Motiven und Alibis und so sehr, sehr wichtig. Und es marschiert eine haarscharfe Linie zwischen Parodie und ernsthaften Krimi, aber das macht es so toll. Also ich habe ganz, wo ich mag es nicht, das Wohlfühlfilm, das klingt so blöd, aber so ist es. Ich habe mich im Kino wirklich sehr wohl gefühlt und dazu kommt, dass ich mir was überlegen musste, weil unser englischsprachiges Kino hat ja zugemacht. Oh, jetzt musste ich anfangen zu improvisieren.
Oh, furchtbar.
Rüdiger, und wo musste ich hin? Ich musste jetzt einfach eine halbe Stunde länger mit dem Fahrrad fahren. Und bin am Kudamm gefahren.
Ja.
Ins Delphi Lux.
Das ist aber auch ein sehr schönes Kino.
Ein wunderschönes Kino. Ich war noch nie da. Mhm. Und ich habe großen Bock, mit dir da hinzugehen. Na, für den einen oder anderen Film.
Dann machen wir das. Sehr gut. Also das, den will ich auch unbedingt sehen. Ich hoffe, er läuft noch ein bisschen.
Ja, hat es gerade erst angefangen.
Du, also ich ohnehin. Also als wir unsere Listen gemacht haben für 19 Filme, die man gesehen hat. Boah, Filme wirklich zu wenige gesehen.
Ja.
Also ich will mehr Filme gucken.
So, dann habe ich aber auch noch andere Sachen gesehen. Also zum vorneweg. Mandalorian, ne? Da kam war das Finale jetzt.
Ah.
Und das Finale war von Taika Waititi, der Regisseur von Thor Ragnarök oder auch Erfinder von Fünfzimmer Küche Sarg und von Jojo Rabbit, der Regisseur, hat Regie geführt, spielt auch einen Droiden.
Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen.
Und überhaupt die ganze Staffel jetzt im Gesamten gesehen war. Ja, es wäre blöd zu sagen, es ist der bessere Film als Rise of Skywalker, weil der ist das ist no match.
Ja.
Das war das Star Wars, das ich haben will. Das ich kenne aus meiner Kindheit und was jemand meinem Sohn gefällt, der hat es geschaut, auch mit Englischen, auch auf Englisch. Das ist das Star Wars, was so ein bisschen Edge hat und so ein bisschen Liebe zu Details, was man so vermisst, aber was auch knallt und quietschig ist und trotzdem lustig irgendwie und so ein bisschen mit der Star Wars Mythologie sehr viel spielt. Das war fantastisch letztlich. Das
weißt du, ob Mandalorian gut. erfolgreich ist als Serie?
Ja.
Okay.
Es ist erfolgreich und es hat Disney Plus sehr viele Abos eingebracht in Amerika.
Mhm.
Und ich würde sagen, it's the way to go. Oder wie die Mandalorianer sagen, that's the way.
Ah.
Weil
die oder sind, wie die Texas Rangers sagen, Rangers lead the way.
Weil die sind kurz, die Folgen.
Entschuldigung. Die, Entschuldigung.
Es gibt schon sowas wie eine overarching Handlung, also es gibt quasi schon so was sie durch die ganze Staffel zieht, aber es gibt dann auch so Episodenfolgen, die wie so eine Folge für ein Colt für alle Fälle sind, wo eigentlich nichts für die Gesamthandlung Relevantes passiert, aber wo einfach mal ein Auftrag erledigt wird.
Oh, ein Colt für alle Fälle habe ich so gern geguckt.
Ja, ich auch. Das war gut, das war einfach gut und die letzte Folge war tatsächlich war ein bisschen länger. Oder sagen wir, die letzten beiden Folgen zusammengefasst waren vielleicht der beste Star Wars Film des Jahrzehnts.
Mhm.
Also, I'm all in on Mandalorian. Staffel 2 wird gedreht.
Du, da weißt ja, was ich Ende März gucken kann.
Ja.
Nicht, und, dass einem das jemals ausgehen würde, aber.
Und ich glaube, dann ab Frühjahr oder Sommer, Frühsommer gibt's dann auch Baby Yoda Merch endlich.
Na Mensch.
Und, ja. Wer Baby Yoda nicht liebt, der hat nie geliebt.
Ja. Hat kein Herz für Tiere. Und, 17.50 Uhr kam das immer, ein Colt für alle Fälle. Das war irgendwie so eine Fernsehzeit damals.
Ist unterbrochen immer noch. Durch eine Werbepause, eine längere. Ja.
Das ist übrigens auch etwas, was ich will einmal ganz kurz abschweifen. Das ist etwas aufgefallen, wirklich ein großer Unterschied zu früher. Also ich habe damals in den 80er Jahren deutlich mehr Werbung geguckt, als meine Kinder heutzutage Werbung gucken. Ich habe das wirklich im Zusammenhang gemerkt, jetzt vor Weihnachten. Dass ich wusste immer genau, was ich mir wünsche und haben will, weil ich seit Monaten indoktriniert war und angespitzt war durch die Werbung, die ich so circa von 17.50 hat's angefangen. Und dann war eine Werbepause von circa 18.14 Uhr bis 18.20 Uhr, wo die zweite Hälfte anfing von, was man damals geguckt hat. Soko 51.13 oder ein Colt für alle Fälle. Alles, was so um 17.50 Uhr kam.
Ja.
Und ich kann das alles noch auswendig. MB präsentiert. Boom. Spiel des Lebens. Da wollte ich das auch alles haben. Das haben meine Kinder gar nicht mehr.
Ja, okay, Boomer.
Okay, Boomer. Ja, aber wirklich. Ja,
genau. Aber ich meine, man muss wirklich sagen, dass das, was wir damals als Zäsur, als signifikanten Einschnitt, als krass, das ist ja wirklich, boah, jetzt kommt gleich der zweite Teil.
Genau.
Boah, Mann. Ich kann es entweder kaum fassen oder es nervt mich total oder ich bin schon total gespannt oder gut, dass ich mir aufs Klo gehen kann. Ist jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie den Herrn der Ringe auf RTL 2 guckst oder so, ist das passiert 20 Mal im Film.
Furchtbar.
Und zwar genau in dieser epischen Länge, 10 Minuten Werbepause oder so, ist ja nichts Besonderes mehr. Mhm. Also,
ja.
Okay, hast du eigentlich mitbekommen, wie sich so John Boyega, kennst du, ne? Unser Finn von Star Wars?
Ja.
Ja. Du hast schon so wenig, du weißt schon gar nicht mehr den Namen der Darsteller.
Ja, ich habe den, der ist rein und raus.
Also pass auf, es wird ja verschiedenes, man hat ja erst gesagt, vielleicht haben Finn und Poe, also der Oscar Isaac und John Boyega, vielleicht sind die eigentlich so ein Gay-Couple, vielleicht soll das angedeutet werden, weil die sich ja so gut so kumpelhaft verstehen, vielleicht ist da mehr.
Stimmt.
Das war nicht, dann hat man gedacht, aber wahrscheinlich Finn und Rey, ne? Also auch so interkulturelles Couple ist ja auch ganz interessant für Star Wars.
Das rausgeschnitten wurde die Szene, wo sie später zu ihm sagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, mich bei meinem Schwertkampf hier so zu stören? Wir sagen die Hochzeit ab.
Ja. Aber natürlich küsst sie dann trotzdem den White Bad Dude, Adam Driver.
Mhm.
Und John Boyega geht leer aus. Und da gab es natürlich auch viele Fans, die sich darüber aufgeregt haben, weil man regt sich ja heutzutage über alles auf. Aber ja, vielleicht ist es ja auch nicht ganz unberechtigt. Und vor allem, es gibt ja diesen Hinweis im Film, wo Boyega sagt oder Finn sagt, du, es gibt da was ich dir noch sagen wollte. Mhm. Er sagt es dir dann aber nicht. Und eigentlich sollte es sein, dass er irgendwie Force-sensitive ist, also dass er die Macht in sich spürt.
Ach was.
Ja, aber man dachte eigentlich, dass er ihr sagt, dass sie ihn liebt. Auf jeden Fall gab es dann, haben dann Fans...
Manche sagen, das wäre das Gleiche.
Fans haben auf Twitter gesagt, ja Mensch, das ist doch ein Witz, dass du das jetzt irgendwie nicht, dass du Rey nicht gekriegt hast und so. Und dann sagt John Boyega so, ja, es ist nicht wichtig, wie es im Film schaut, sondern wie er letztlich das Rohr verlegt.
What?
Ja, who lays the pipe?
What?
Und dann haben Leute gesagt, sag mal, was bist du für ein schrecklicher Chauvinist? Und Boyega hat sich immer weiter reingesteigert mit so schrecklichen Emojis und GIFs und sonst irgendwie. Und hat hat sich wirklich ganz, 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 ganz zum Horst gemacht irgendwie in dieser Konversation. Viel souveräner war Oscar Isaac, den man in einem Interview gefragt hat, also Poe Dameron, interessante Figur, wäre das irgendwie noch was, dass man zum Beispiel jetzt in einer Serie, jetzt also in so einer Disney-Plus-Serie nochmal so eine Rolle, die man nochmal spielen könnte oder erforschen, was das mit dem so auf sich hat? Und Oscar Isaac hat nur gesagt, nope.
Aber auch das spiegelt im Grunde genommen wieder, was wir gesagt haben über die letzten Szenen mit ihm im Film.
Ja.
Er war so ein bisschen nicht mehr ganz so dabei und interessiert.
Aber wie gesagt, Star Wars ist nicht verloren, weil das Mandalorian, gerade das Finale, fantastico.
Okay.
Okay, ein anderes Finale gab es auch noch, was du aber jetzt schon gesehen hast, ja, nämlich das Watchmen-Finale.
Puh.
Und am Anfang unserer Watchmen-Reise war unsere größte Befürchtung, dass unser Freund Damon Lindelof, der Showrunner, vielleicht den Sack nicht zumachen könnte oder nicht alle Fäden verknüpfen, die er irgendwie mal aufgetan hat. Aber er hat den Sack sowas von zugemacht. Er hat eigentlich nichts mehr offen gelassen, was man da in Staffel 2 noch beantworten könnte. Er hat alles rausgehauen, doch, was er hat. Ja, doch, aber er
kann sie über Wasser gehen.
Ja, okay, aber das hat er nie als offenes Ende betrachtet, sondern das ist einfach nur ein Bild, was er zeichnen wollte am Schluss. Ein starkes Bild über eine Metapher für die Dings. Er hat gesagt, es hat ihn nie wirklich interessiert, ob die wirklich die Spoiler, die Kraft von
Dr. Manhattan,
von The Man in Blue, ja, Blume, von der Blue Man Group,
Let's Get Blue,
geerbt hat.
Mm. Naja, und ist natürlich, also Dr. Manhattan, ihn wiederzuholen, das wäre jetzt wirklich besonders leicht. Ihm wurde die Energie weggesaugt, das zu sagen, dass er irgendwo ist und dass er sich selber wieder zusammensetzt, finde ich, man kann alles erzählen, aber das könnte man sehr leicht erzählen. Aber darum geht's überhaupt nicht.
Darum geht's eben nicht.
Darum
das will, glaube ich, der
Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde das Angenehme nicht nur, dass er den Sack zugemacht hat, sondern dass er ab einem gewissen Zeitpunkt in der Serie auch nicht mehr zu viele neue Fäden eröffnet hat.
Ja.
Es kommt nicht mehr zu viel dazu. Das ist eigentlich das, was mich viel mehr gestört hat. Wenn jetzt noch viel, viel mehr dazu gekommen wäre, ich gesagt, oh, so, nur damit ich am Ende diese Kunstfertigkeit bewundern kann, dass er den Sack zukriegt, das hätte mich auch abgestoßen, aber im Gegenteil, ich finde, irgendwann liegt alles vor einem und er führt es meisterhaft zusammen. Und vor allen Dingen, es interessiert mich immer mehr, weil mich die Figuren immer mehr interessieren. Und ich finde, dass er auch wirklich unter anderem eine tolle Liebesgeschichte erzählt zwischen Sister Knight und Lieutenant Abar und Dr. Manhattan.
Ja, sehr schön auch die Folge, haben wir gar nicht drüber gesprochen, A God Walks into Abar.
Ja, stimmt.
Ja.
Fällt mir jetzt das auf.
Ja.
Wie gut. Und ja, ist eine sehr, sehr gute Folge.
Hm.
Ist fast also meine Lieblingsfolge, aber und Humor noch reinkommt und was für eine fantastische Besetzung und was für ein cleverer Gedanke ist, es ist ja schon im Comic so, dass Adrian White macht da so eine Tonübung und im Comic sagt er, schauen sich diesen Mann an und diese fließenden Bewegungen, dabei ist er schon über 40 und dann lässt jetzt der Lindelof den Adrian White spielen von einem Mann, der über 70 ist, der aber auch unglaublich fit ist und es passt irre gut, finde ich, es passt irre gut und er macht das wirklich wahnsinnig lustig und auch dieses Aufeinandertreffen zwischen ihm und the smartest woman in the world ist auch ganz, ganz herrlich. Also es ist irrsinnig viel drin.
Was ich unglaublich finde, ist, dass Damon Lindelofs Watchmen hat eigentlich damit angefangen, dass er was gelesen hat oder auch was gesehen hat über das Tulsa Massacre.
Mhm.
Ne, also diese Rassenunruhen, die es da gab.
Der empfiehlt ja immer wieder ein Buch, das wollte ich mir unbedingt noch raussuchen, ja.
Und dass er da gesagt hat, wow, selbst wir Amerikaner wissen da wenig drüber. Ich möchte die Geschichte erzählen.
Wir weißen Amerikaner.
Ja, genau. Ja, aber was ja quasi wie Amerikaner, ja, das schon mit bewusst so formuliert. Mhm. Die Geschichte möchte eigentlich erzählen, aber es steht mir eigentlich nicht zu.
Mhm.
Als weißer Dude. Aber ich würde es trotzdem gern machen. Und die ganze Zeit, während der Watchmen gemacht hat und die verrücktesten Dinge damit abgezogen hat, also das als Vehikel für die verschiedensten liberalen Gesellschaftsströme, kriegt auch sehr viel Gegenwind von so rechtskonservativen Leuten in Amerika, die Serie, als Vehikel für sowas benutzt hat, dass das letztlich geschafft hat, das eine völlig bonkers Comic-Verfilmung im Geiste von Watchmen zu machen, aber trotzdem ein Stück gegen Rassismus, dass es bleibt. Und kein Wunder, dass er immer wieder gezweifelt hat in Interviews bis zum Schluss. Steht es mir wirklich zu? Kann ich das bringen? Ich habe wirklich Schiss davor, was die Leute sagen werden. Ich habe eigentlich Schiss davor, wie es mir selber gehen wird, wenn ich das anschaue. Can I pull that off? Und ich finde, das, ja, yeah, he did it.
Ja, ich habe noch keine Kritiken und nichts gelesen dazu. Ich bin immer noch, also dem Eindruck, ich habe selber vorgestern gesehen, aber das ist der größte Rassist von allen, der im Grunde genommen dieses der Anführer der Seven Cavalry, irgendwann in diesen Käfig steigt und sagt, let's get blue, was ich eben schon mal zitiert habe. Ein weißer Supremacist, wie er im Buche ist, dass irgendwie blau jetzt die Steigerung ist. Dieses Spiel mit den Farben ist, also da würde ich gerne auch nochmal was zu lesen.
Ja, aber auch schön finde ich, dass man ihn nicht zum Super-Villain gemacht hat, sondern dass man ihm auch so ein bisschen so einen lächerlichen Super-Schurken-Dialog gegeben hat, wo er alles nochmal erklärt.
Irgendwie. Ja, und sie ihm auch noch sagt, you look ridiculous in these.
Genau, und er eigentlich auch eine Nebenfigur war. Und dieser ganze Seventh Cavalry-Plot, auch Damon Lindelof im Interview gesagt hat, okay, ist schon klar, dass wir darauf nicht hin. Das kann nicht die Lösung von allem sein. Das ist zu ordinär eigentlich.
Was natürlich schön ist, ist immer dieses Spiel, ist am Anfang, wie groß ist die Seventh Cavalry? Also wie mächtig sind sie? Wie viele Leute sind es? Und es steigert sich. Und dann passiert halt das, was du sagst. Aber das kann es ja nicht sein.
Ja, es ist ja auch nicht die Seventh Cavalry, es ist ja eigentlich Cyclops, diese Organisation, die es schon seit den 20er Jahren gibt. Ne? Also es ist ja eine zutiefst verwurzelte, in der Gesellschaft verwurzelte rassistische Organisation. Ich wollte noch sagen, dass die Lady True Darstellerin, Hong Chau, der habe ich wahnsinnig gern zugeschaut.
Die ist super.
Die ist so eine Mischung aus ganz liebenswert und unfassbar fies, muss man sagen. Und macht einem Angst und macht einem Hoffnung zugleich. Also auch eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung,
finde ich. Und das Schöne ist, dass sie ja eigentlich in dem, was sie vorhat, wenn sie erstmal die Kräfte von Dr. Manhattan hat. Sie sagt ja nur positive Dinge. Ja. Nur ausschließlich. Sie sagt nicht einmal was, wo man denkt, oh, das wollen wir eigentlich nicht. Sie sagt nur gute Sachen, also Probleme der Menschheit, Umweltprobleme, will sie lösen. Und trotzdem sagt dann Aaron White völlig richtig, wir müssen selber stoppen. Weil jeder, der das will, jeder, der Gott werden will.
So fängt's an, ne?
Ja, so fängt's immer an. So wird's echt Mist. Also so narzisstische Person ist nicht gut. Dann sagt er noch sehr schön hinterher, well, it takes one to see one. To know one. Also er hat das schon hinter sich. Ja, auch das macht so gut, weil er so alt ist.
Jeder, der so anfängt, lässt irgendwann mal einen iranischen Top-General umbringen.
Ja, genau. Es wäre toll, wenn Donald Trump noch blau wäre.
Ja, ist gelb. Das ist auch nicht schlecht für mich. Schlecht.
Orange.
Auch eine super Helden- oder super Villain-Farbe. Damon Lindelof hat, glaube ich, tatsächlich alles gegeben. Ich glaube, das ist so sein, das ist die vollendetste Serie, die er gemacht hat. Bei Leftovers, glaube ich, hat er zu viel dem Ungewissen überlassen. Bei Lost hat er, hat auch seine Schwächen, aber Lost fand ich eigentlich gut. War jetzt gut, dass J.J. Abrams nicht mitgemischt hat. Den möchte ich nie wiedersehen. Ich glaube, jetzt hat er viel verarbeitet und viel gegen den Vorwurf unternommen. Lindelof ist eine Mystery Box und kriegt seinen Shit nicht together am Ende. Also Applaus. Und er hat auch gesagt, er weiß echt nicht, ob er noch eine zweite Staffel machen kann. Er hat eigentlich alles gesagt.
Finde ich gut.
Ja.
Ich finde, er kann es wirklich dabei belassen.
Ja, finde ich auch. Okay, ich habe weiter Serien geguckt. Stephen Moffat, der ja bekannt ist durch die Sherlock Holmes Serie, weißt du, mit Cumberbatch. Mhm. Du weißt, was ich meine? Hast du gesehen?
Ja.
Ja. Mochtest du die?
Ja, ich mochte die.
Echt? Mir war es immer ein bisschen zu drüber. Erste Staffel fand ich nur okay, aber ja,
ich meine, ich auch schon damals den Hot Priest so gerne mochte.
Ja, stimmt. Als wie hieß er
nochmal? Mr. Moriarty.
Ja, genau. Der Erzschurke, Erzfeind von Sherlock Moriarty. Der hat jetzt eine Dracula-Verfilmung gemacht.
Ich habe das nicht gewusst, aber ich habe nur Fotos gesehen von Dracula und gesagt, ach, bestimmt ist das jetzt die Dracula-Serie. Das soll gut sein.
Ich hab's gesehen.
Ah.
Erste Folge fand ich gut. Fand ich originell. Hatte wirklich Spaß. Da hat eine fantastische, jetzt ist mir leider der Name der Darstellerin entfallen, fantastische Gegenspielerin, eine weibliche Van Helsing, das musste auch sein, die natürlich viel cleverer ist als Dracula. Das ist ein Mini-Spoiler, tut mir leid. Aber das macht sehr viel Spaß und es ist eine schöne Folge. Ist gruselig, eklig, aber auch lustig. Zweite Folge, ist so ein bisschen so ein Stück, was so auf dem Frachter spielt, mit dem Dracula nach England fährt, auf der Demeter.
Demeter?
Ja, so heißt das Schiff.
Ah. Nee, ja, das habe ich gedacht, aber Demeter, ah, ja, okay. Was heißt denn Demeter? Das ist bestimmt Latein und heißt?
Ja, weiß ich nicht. Stell uns doch, darfst du es nicht mal bloßstellen, unsere Fragen.
Biologische, nee, ich will dich nicht, das sage ich doch nicht, um dich bloßzustellen.
Uns bloßstellen.
Oh, uns bloßstellen. Ich dachte, wir finden jetzt gemeinsam was Lustiges.
Nein, nein, mich nicht, sondern
biologische
uns.
Gurken.
Wir stellen uns immer selber gedacht, bloß, weil wir oft so fragen, ja. Wo spielt
genau.
Marco Reus nochmal? So Fragen stellen wir uns mal.
Ja, das stimmt.
Keine Ahnung, was Demeter ist.
Ja.
Demeter ist eine Göttin natürlich, eine griechische.
Ah, natürlich.
Jetzt fällt es mir ein, ja.
Ja.
Ja, von Percy Jackson weiß ich's.
Sehr gut.
Ja, genau. Also Fruchtbarkeitsgöttin, glaube ich auch.
Mhm, kann gut sein.
Kann mich täuschen, aber ich denke.
Ich frage mal meine Frau.
Es kannst du auch einfach Google fragen.
Ich kann noch meine Frau fragen.
Ja.
Das war ein Witz, Bernie.
Ja, aber habt da ein Gesprächsthema für zum Abendessen. Ja. Wer ist eigentlich Demeter? Ja. Was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht.
Dracula.
Dracula.
Ja. Die fand ich da ein bisschen langweilig tatsächlich und so künstlich zugespitzt. Und die dritte ist irgendwie amüsanter. Die spielt dann in der Jetztzeit. Ist aber völlig hanebüchen.
Mhm.
Also es ist unfassbar fucking hanebüchen. Und ja, also ich würde es dabei... Also
hanebüchen gut oder hanebüchen schlecht? Ich weiß, du hast ein gespaltenes Verhältnis zu hanebüchen.
Ja, sehr hanebüchen heißt bei mir eigentlich immer so 50-50.
Können wir eigentlich eine Comedy-Serie drehen, die hanebüchen heißt? Und du machst Regie.
Ja, aber hanebüchen, da kommt dann sicher irgendein Intendant und sagt so, ja, am besten heißt der Ort dann hanebüchen oder so.
Ja.
Hanebuchen. Dann
es gibt auch Oberhanebüchen und Unterhanebüchen.
Koksenden Bestatter aus Hane, Oberhanebüchen.
Siehst du, du kriegst schon gute Ideen.
Ja, genau. Die Ideen, die wahrscheinlich ein Sender will, aber nicht ich.
Sender, wir machen doch nichts für einen Sender, wir machen was für einen Streamingdienst.
Ja, das ist ja Sender für mich.
Hast du übrigens Ricky Gervais gehört? Ricky Gervais hat die Golden Globes moderiert?
Ich habe ein paar Shows gesehen und fand es sehr lame.
Lame?
Ja.
Ich fand es sehr lustig.
Nämlich, was fandst du lustig?
Ich fand es sehr lustig, seine Cats-Witze.
Fat Pussy, James Fat Corden.
Ja, und vor allen Dingen, ich mag das. Aber was er sagte, erzählt er auch die ganzen Streaming-Dienste auf, redet mit den Schauspielern und sagt, Leute, Apple, Disney, für wen arbeitet ihr denn da? Wenn ISIS einen Streaming-Dienst hätte, ihr würdet euren Agenten anrufen, dass er euch da unterbringt. Hm. Okay, findest du lame.
Weißt du was? Ich habe da nochmal gemerkt, dass ich Ricky Gervais eigentlich nicht so wahnsinnig toll finde. Muss ich dir leider echt sagen. Da habe ich es nochmal gemerkt. Ich war auch so ein bisschen biased von der Vorberichterstattung, wo es auch so hieß bei den Amis, okay, wieder Ricky Gervais macht alle fertig. Und dann haben sie noch so, ja, ist natürlich schon auch ganz gut, dass er das kritisch sieht. Und ein paar Witze waren auch ganz gut. Großzügig dann noch sein Dings. Aber eigentlich waren alle schon so, okay, Ricky Gervais. Es war eh sein letzter Hosting-Gig für die Golden Globes. Aber so die einhellige Meinung war schon so ein bisschen, okay, jetzt ist auch gut. Und so fand ich es auch. Ich muss sagen, Ich fand es ein bisschen fremdgeschämt bei manchen Witzen. Auch dieser Witz bei Leonardo DiCaprio, jetzt wo die Filme so lang sind, bis der Film aus ist von Once Upon a Time in Hollywood, ist die Freundin schon zu alt für Leonardo. Dachte ich auch so, fandst du lustig?
Ich find's, den habe ich jetzt nur gelesen, ein paar Sachen habe ich auch gesehen. Ich find's lustig, ja.
Ja.
Ich finde, ich
habe dann auch
weil so. Ich finde, dass Ricky Gervais einmal, er macht manchmal diese Witze, die drüber sind. Aber ich finde ihn herzlich dabei, bei allem, was er macht. Und vor allen Dingen das, was er in letzter Zeit produziert hat. Mir hat Humanity gut gefallen. Ich fand aber auch Afterlife großartig. Und das hat er immer mal wieder gehabt. Zum Beispiel hast du mir mal geliehen, das Weihnachtsspecial von Extras.
Ja, das ist schön.
Das ist ein ganz großer Wurf, finde ich.
Ja. Ja, nein, ich will ihn auch gar nicht jetzt die verlieren jetzt für mich nicht an Bedeutung, die Sachen, die er gemacht hat. Ich finde ihn einfach, glaube ich, nicht so, das ist nicht mehr so mein Ding irgendwie. Ich bin ein bisschen über Ricky Gervais hinweg.
Habe ich auch gedacht, sage ich mal.
Bis du Humanity gesehen hast.
Bis ich Humanity gesehen habe und auch Afterlife und...
Afterlife meine ich.
Ja, genau.
Ja, kann sein, das müsste ich vielleicht gucken. Ich habe halt seinen Twitter-Account auch mal geschaut und weiß nicht, man sollte vielleicht auch... Vielleicht ist es wie Tagebuch lesen, man sollte keine Twitter-Accounts von Leuten lesen, weil die dann auch meistens immer nur so ein bisschen so
ihr Twitter-Echt zeigen.
So, ja, so narzisstisch rüberkommen hat. Ich meine, was der da...
postet hauptsächlich was über Tiere, ne?
Ja, das ist ja schön, sein Animal Rights Ding, aber diese Summe an Retweets, ich habe ungefähr 4 Seiten Retweets durchgescrollt, wo es quasi nur darum ging, dass andere Leute Afterlife gut finden, teilweise auch immer dieselben, und dachte so, okay, we get it, und habe aber letztlich erst 2 Tage bewältigt in seiner Timeline irgendwie.
Ach so.
Ja, und was er auch so schreibt, so seine Witzchen und so, ja, er ist nicht unsympathisch, ich glaube, ich bin aber nur so über seinen Stick ein bisschen hinweg.
Ich bin manchmal... Fand ich ihn unsympathisch, in Louis zum Beispiel, in der Serie.
Ja, okay, gut, aber
da ist er.
Das war
diese nervende Persona, dieser Arzt.
By Design war das.
Fand ich ihn furchtbar.
Ja.
Aber ja, na gut, ich hab's schon gesagt.
Ja, apropos unsympathisch, jetzt kommen Sachen, die ich wirklich unsympathisch fand.
Ja.
Ich habe You gesehen, aber nur die erste Hälfte der ersten Staffel.
Weiß überhaupt nicht, was das ist.
Zweite Staffel kommt. Es ist eine Serie über einen Stalker.
Okay.
Der eigentlich auch ein, ja, weiß nicht, ob man da zu viel verrät, aber der eigentlich natürlich auch in so eine Dexter-Richtung geht.
Mhm.
So eine Mischung zwischen rechtschaffener, aber auch psychopathischer Typ. Ein Film über einen Stalker zu drehen, eine Serie über einen Stalker zu drehen, fand ich extrem unzeitgemäß. Und fand es tatsächlich auch sehr unappetitlich. Ich habe ein bisschen geguckt, weil so wie man manchmal nicht wegschauen kann. Nicht unappetitlich, weil so viel brutale Sachen passiert, sondern einfach nur, dass sich ein Mann lange, auch wenn sie natürlich, dass es noch verschiedene Plot-Twists gibt, aber einfach eine ganze Staffel einem Mann zuzuschauen, der eine Frau stalkt und gleichzeitig datet, fand ich sehr widerlich. Also ja, wollte ich dann.
Aber was ist denn der Ansatzpunkt? Also was.
Es ist ein Thriller, quasi. Es ist wie ein Thriller. Es ist so ein 90er Jahre.
Ja, das macht es irgendwie widerlich, finde ich.
Edgy Thriller. Gab es in den 90er Jahren viel so Thriller, wo man so dachte, genau. Oh, finster irgendwie und oh, so Bereiche, in denen man sich nicht vorwagt und oh, was, da gibt es Filme drüber und so. So wie so diese Serienkiller-Hype halt einfach. Ja, das will man irgendwie nicht mehr sehen. Vor allem nicht
die falsche Perspektive.
Ja, vor allem, wenn es irgendwie. Ja, aber das ist ja das Gewagte. Das ist ja dieses. Ach so. Ich glaube, das Buch hat auch eine Frau geschrieben, ich weiß es nicht. Das, vielleicht macht es das irgendwie besser. Oder verständlicher, ich weiß es nicht, aber habe ich ja nicht gelesen. Ich kenne nur die Serie und die hat auf mich abstoßend gewirkt, wie hat so Gewalt gegen Frauen einfach abstoßender wirkt in dieser Tage, finde ich, als früher. Und wie künstliche Provokation auch. Und ja, bei Gewalt gegen Frauen sind wir natürlich auch gleich bei einer Doku, die wir beide gesehen haben auf Netflix, nämlich der Bikram-Doku.
Oh,
wow. Ich habe es jetzt endlich gesehen. Und ich muss auch sagen, selbst, ich habe es dir auch schon geschrieben, selbst ohne der ganzen Vergewaltigungs-MeToo sonst was, Vermutungen und ja, wahrscheinlich nicht unberechtigten Vermutungen, weil verurteilt ist er ja nicht. Er ist, glaube ich, dazu komme ich gleich, auch so ein widerlicher Typ eigentlich. Also Bikram ist quasi so der Yogi der Stars gewesen in den 70er, 80er Jahren, kann man das so sagen in Hollywood?
Der Yogi der Stars und der Star-Yogi, genau.
Ja, und der Star-Yogi, genau.
Ja.
Und hat quasi Turnhallen voller, hauptsächlich Frauen gefüllt,
ja.
Die bei sogenannten, heute heißt es auch Hot-Yoga, bei 26 Positionen bei 38,5 Grad vollführt werden müssen.
Ich erinnere mich, ich habe auch vor Jahren schon mal irgendwas über ihn gelesen, wo ausschließlich positiv über sein wahnsinnig tolles Yoga berichtet wurde.
Ja, aber ist er nicht wahnsinnig unsympathisch in dieser Doku? Ich meine, ist natürlich auch wieder ein bisschen so gewollt so, aber er wirkt halt einfach schon wie so ein kleiner eitler Gnom, ne?
Natürlich, ja, ich finde, er hat total was so von. Er ist so, Michael Jackson, der später Michael Jackson, finde ich. Mit dem Hut und den Locken.
Ach, da tust du Checker Unrecht, finde ich. Der war nicht so, der, ich glaube, der ist, also der, das ist ein, der läuft auch nur in Unterhosen rum irgendwie.
Naja, aber
gut, es ist Hot-Yoga, es ist klar.
Ja.
Gut, aber er ist ja
auch. Aber ich finde eindeutig was von einem Typen, der, naja, der völlig in seiner eigenen Welt drin hängt und Leute sexuell ausnutzt.
Also, aber das, wie er so sagt im Interview, wieso soll ich den Frauen sexuell belästigen? Es gibt Heerscharen, genau. Schlangen von Frauen rund um die ganze Welt, Millionen von Frauen, die mit mir schlafen wollen. Ich finde, wer das, allein die Aussage ist schon so, da muss ich so viel mehr muss ich nicht mehr dazu wissen, wie sein Bild von Frauen ist. Ich will nicht sagen, dass die Aussage dazu reicht, dass er Frauen belästigt, gibt ja auch keine Beweise dafür. Aber ich muss dann, das ist ein Mensch, mit dem ich mich schon gar nicht mehr weiter beschäftigen möchte. Also sehr unsympathisch. Was ich eigentlich sagen will, dass es gab ja einen zivilgerichtlichen Prozess, bei dem er auch verurteilt wurde. Der war, glaube ich, aber nur wegen Nötigung. Ich glaube, dahinter standen quasi in der Schlange etliche Frauen, die ihn wegen Vergewaltigung auch anklagen wollten. Aber dazu kam es nicht. Die haben dann gesettelt, weil er ja gar nicht mehr im Land war. Weil er diesen ersten Prozess schon wegen Nötigung zivilrechtlichen schon verloren hat und dann aber abgehauen ist. Und in Amerika ist es so, bei einer zivilrechtlichen Verurteilung kannst du nicht ausgeliefert werden irgendwie. Ich habe sowieso den Unterschied zwischen so strafrechtlich und zivilrechtlich eh nie so ganz verstanden. Das ist ja auch beim O.J. Simpson-Prozess ein großes Thema. Bist du da vielleicht ein bisschen firmer?
Naja, im zivilrechtlichen Prozess geht es sozusagen, oder andersrum, im strafrechtlichen Prozess, das sind die Prozesse, wofür du ins Gefängnis gesteckt werden kannst.
Ja.
Genau.
Und bei der anderen musst du Geld zahlen.
Da geht es um Geld. Da geht es darum, dass du ein vertragrecht, ein zivilrechtliches Problem miteinander bereinigst.
Ja.
Glaube ich.
Ja, aber eigentlich müsste eine zivilrechtliche Urteilung zum Beispiel wegen sexueller Nötigung müsste ja, automatisch einen Straf, da gibt es schon Regeln, dass automatisch ziehen, ne? Ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet wird. Na gut, das ist ja auch Teil
der Doku, dass man sich wundert, dass die Staatsanwältin da nie Anklage erhoben hat.
Ja.
Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es da um Nötigung ging in dem zivilrechtlichen Prozess. Ich glaube, Nötigung an sich wäre ja schon ein strafrechtlicher Bestand, würde ich jetzt denken. Aber ja,
da ging es um eine Arbeitsrechtliche Sache. Da gibt es aber auch um eine arbeitsrechtliche Sache. Ging's
ja gut, aber das ist ja was anderes, ja genau.
Ja, aber
es war der Prozess gegen seine ehemalige eigene Anwältin, ne?
Ja.
Genau.
Aber die auch gedroht hat und so. Also das war schon nicht, das war nicht einfach nur eine. Also hätte man schon auch strafrechtliche Prozess einleiten können, aber er hat ja auch sofort das Land verlassen. Und auch heute trainiert er noch und bildet Leute aus.
Ja.
Und ich habe mal gegoogelt in Berlin, also eine seiner Hauptlehrerinnen hat das Ganze in Hot Yoga, diese Kette in Hot Yoga umbenannt. Findest du überall auf der Welt, auch in Berlin. Aber es gibt auch noch Bikram Yoga, ganz unkritisch angeboten. Okay. Naja. Also ja, liebe Leute, wer ins Bikram Yoga geht oder vorhat, da hinzugehen, schaut doch da lieber diese Doku an und geht dann vielleicht zum Hot Yoga, wenn ihr drauf steht.
Oder
in der größten Schweinehitze so Verrenkungen zu machen. Und ich habe selber Yoga gemacht. Ich war nie besonders gut drin. Und ich bin ganz froh, du musst gleich niesen.
Ja. Boah. Das war.
Und bin ganz froh, dass ich diese Übungen nicht auch noch fast nackt und schwitzend machen musste.
Ja gut, dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, finde ich.
Doch, dagegen schon sozusagen.
Ja.
In einem Raum mit lauter schwitzenden Leuten zu sein, denen ich A, meinen eigenen Schweiß zumute, aber die mir auch noch ihren Schweiß zumuten, da ging es für mich hygienisch.
Aber gut, das weiß man vorher. Das ja, ganze das Paket, was auch dazu kam, das wusste man jetzt nicht.
Also ja, nee, aber da man kann an sich schon.
Gut.
Ich habe ja nur gesagt, wer auf sowas Lust hat, more power to you, aber Bikram-Doku vorher schauen.
Gut.
Okay. Es gibt übrigens sehr schön, ich rede jetzt nicht über den Film nochmal, weil wir haben damals darüber gesprochen und fanden ihn gut. Es gibt auf theringer.com gibt es einen The Rewatchables Podcast, da gucken die nochmal Filme an. So wie bei Wiedersehen macht Freude mit Maria und Nils, nur halt auf Englisch und gute Filme. Maria und Nils machen ja absichtlich viel Trash auch. Und da war Quentin Tarantino dabei und hat über Dunkirk, und es war ihm ein Anliegen, über Dunkirk zu sprechen.
Okay.
Was mir aufgefallen ist, wie Quentin Tarantino über diesen Film spricht, und über Christopher Nolan, ist so warmherzig, ist so bewundernd und ist wirklich ein Füllhorn von dir. Boah, und die Musik da, und da hat er eine gute Idee gehabt, und Mensch, ist ja richtig gut, und boah, schon auch geil irgendwie. Es hat mein Herz erwärmt. Das
freut mich zu hören, ja.
Ja, und wie gönnerhaft, das ist falsch Wort, sondern wie sehr er auch wirklich gönnt.
Ja, schön.
Und wie, ich habe dann Dunkirk nochmal gesehen.
Mhm.
Ah ja, fucking great movie. Muss ich ja wirklich sagen. Und von allen, also dieser Pilot auch, den Tom Hardy spielt, man sieht ja nie sein ganzes Gesicht, ne?
Das haben wir damals auch gesagt.
Er nimmt einfach nur mal kurz seine Maske ab, wenn er dann im Benzin ausgeht und nochmal kurz über den Strand fliegt. Er redet auch nicht viel. Sein Co-Pilot redet mehr und von dem sieht man es aus Gesicht, weil der wird ja dann aufgegriffen irgendwie von den hilfebringenden Engländern, die da so rüber segeln. Toller Film, muss ich wirklich sagen. Also einer von, vor allem ist er auch nicht so lang wie Christopher Nolans andere Filme. Ich fand ihn besser als Interstellar. Ich weiß nicht, ob ich ihn besser als Inception fand, weil den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber Dunkirk ist auf jeden Fall sehr rewatchable. Kann ich nochmal erwähnen hier.
Gut.
Genau. Dann habe ich noch eine nette Weihnachts-Teenie-Komödie gesehen, Let It Snow, auf Netflix. Kann man auch jetzt noch gucken. Das ist nichts Besonderes, aber es ist irgendwie liebevoll gemacht.
Okay.
Dann habe ich jetzt Two Popes fertig geguckt.
Ja, ich auch.
Ja, und?
Also der Film hat auf jeden Fall seine Schwächen.
Ja.
Er verliert irgendwann
ganz schön an Drive, ne?
Er verliert an Drive, weil er wird irgendwann so seltsam dokumentarisch.
Ja.
Trotzdem mochte ich ihn.
Ja.
Ich mochte ihn, weil, na, etwas, was wir vorhin schon mal besprochen haben, man guckt irgendwann gerne diesen Schauspielern zu, wie sie so ernsthaft so die Sachen miteinander verhandeln. Aber ich habe auch nochmal gedacht, ich weiß auch wirklich, warum ich mit der katholischen Kirche eigentlich wirklich nichts, das ist ja Unsinn, muss ich behaupten, natürlich habe ich was mit der zu tun, ich habe ja alles durchlaufen so, aber so eigentlich, warum ich jetzt zumindest damit nichts mehr, warum mich das wirklich nicht mehr interessiert.
Ich meine, der Papst Franziskus wird ja auch nicht unkritisch gesehen,
ja.
Aber wenn man mal so viele seiner Ansprachen sieht oder auch seine Tweets, ich bin ihm eine Zeit lang auf Twitter gefolgt, sieht, dann muss man schon sagen, er ist schon ein bisschen einer, der ein bisschen mehr auf den Tisch haut und ein bisschen mehr Wahrheiten über die Gesellschaft ausspricht, der Bart der Ewigkeit anhängt irgendwie. Ich finde, er wirkt schon sehr modern auf mich und das kommt in dem Film auch eigentlich ganz gut rüber.
Aber es ist vielleicht ein bisschen wie mit Dr. Manhattan. he could have done so much more.
Ja, das ist aber, die Frage, die man sich immer stellen muss, die man sich bei Watchmen tatsächlich auch immer stellen
ja,
muss.
Ja, aber das hat mir sehr gut gefallen, dieses auch, dass das so ein Thema ist. Was kann man tun, mit welchen Fähigkeiten?
Ich glaube, auch das ist ein Thema von Damon Lindelof. Was können wir alle eigentlich tun mit unseren intellektuellen und körperlichen und was weiß ich, was für tollen Fähigkeiten als Mensch? Könnten wir nicht alle so viel mehr machen irgendwie? Ja. Und machen es nicht, weil wir so mit uns selbst verhaftet sind.
Ohne direkt Spider-Man zu zitieren.
Ja. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen fad wird er, der Film, am Ende, aber er ist sympathisch, ein sympathischer Film.
Ja.
Und dann kommt am Ende was ich dachte, das ist wirklich, hoffentlich machen sie es nicht, weil es ist wirklich dämlich, bitte lass sie nicht zusammen das Finale der Weltmeisterschaft gucken. Und sie machen es, und was soll ich sagen, ich habe das Schlimmste erwartet.
Es war trotzdem ganz nett, ne? Ich hab's,
they pull it off.
Ja.
Das ist nicht peinlich.
Ja.
Ist gut gemacht.
Und also, das zu, diese deutschen Fußballernamen dazwischen zu hören, war irgendwie nochmal ganz nett. André Schürrle. Fußball, okay, jetzt kommt gleich der Pass auf. Man hat es nicht gesehen. Man hat es aus dem Nebenzimmer gefilmt gesehen.
Ja, das war gut gemacht.
Das war schon sehr lustig. Also sozusagen dieses deutsche Kulturgut. Oder das ist ja Quatsch, das ist ja kein deutsches Kulturgut. Aber dieses.
Boah, da muss man.
Das ist deutsches Kulturgut. Das würde ich gerne rausschneiden. Ich möchte es gerne rausschneiden. Doch das, also, naja. Aber wirklich lustig ist, wie der Ratzinger Kommissar Rex guckt. Schau mal, das ist wirklich sehr lustig.
Ja, aber das ist, glaube ich, das ist verifiziert, dass er das auch wirklich, wirklich geguckt hat.
Ja, natürlich. Also das ist etwas, wogegen die katholische Kirche sich wehren müsste, wenn das nicht stimmen würde.
Ich finde, Hopkins macht es nicht schlecht, aber Hopkins ist vom echten Ratzinger schon weit entfernt, finde ich. Also wenn man den mit seinen Manierismen mal sieht oder auch reden hört oder so, das ist nicht Anthony Hopkins.
Okay.
Oder so. Aber darum, glaube ich, soll es im Film auch nicht gehen. Aber ich finde, Jonathan Pryce findet eine ganz wunderbare Annäherung an den echten Papst und trotzdem seine eigene Person da irgendwie einzubringen. Das ist für mich tatsächlich der Star des Films, Jonathan Pryce. Mhm. Dem habe ich sehr gerne zugeguckt.
Nice afternoon, ja.
Okay. Hast du The Report gesehen?
Nein.
Das ist das Amazon Star Vehicle für Adam Driver gerade.
Okay.
Das ist ein Bericht über die Folterkommission vom Senat. Eine Untersuchung vom CIA und deren Foltermethoden nach 9/11. Mhm. Adam Driver spielt da quasi heißt Dan Jones, oder den Chefermittler. Und da kommen halt ein paar sehr hässliche Wahrheiten, die man auch mittlerweile so ein bisschen so Common Knowledge sind über so Folter, Waterboarding etc. raus, was die CIA so macht. Das wirklich Krasse an dem Film, und ich habe es auch nochmal nachgelesen, ist ja wirklich so, dass der CIA ständig versucht, das ein bisschen unter den Tisch zu kehren oder auch zu verhindern, das abzumildern, aber dann auch irgendwann mal zu so Maßnahmen greift, wie einfach den Senatscomputer zu hacken, beziehungsweise einfach so Unterlagen zu fotografieren oder zu klauen tatsächlich aus dem Senat. Und dabei vollkommen gegen die Struktur von Staat und Demokratie verstößt. Also was man auch aus einer Form von Hochverrat bezeichnen könnte. Aber niemand wurde da je belangt, geschweige denn, dass es vor Gericht ging. Und die Frau, die damals auch eine dieser ja, wie nennt man die, Torture Sites, nennt man die, auch geleitet hat, ist jetzt auch, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, Leiterin von der CIA geworden. Und weiß nicht, ob du mal von Tim Weiner History of Ashes gelesen hast, diese CIA-Biografie. Und wenn es nicht so traurig wäre und so brutal, also die CIA ist, ja, Staat im Staat, weiß nicht, ja, es ist einfach eine Mischung aus, da geht alles schief, der Arsch weiß nicht, was der Kopf tut, und aber auch brutale Willkür und auch eine ständige Hinwegsetzung über das, was ich gehört, auch tatsächlich, muss man sagen, als so westlicher, humanistisch geprägter Staat irgendwie. Gina Haspel heißt sie übrigens, glaube ich, die Leiterin von der CIA. Ja, genau. Wenn man sagt, die CIA hat eine dunkle Vergangenheit, dann ist es, damit liegt man nie falsch.
Okay. Und das ist, was für ein Format?
Das ist ein Film, ein Spielfilm mit Adam Driver, den Amazon finanziert hat und auch bei sich ausstrahlt. Ist so ein bisschen wie Wikipedia-Verfilmung, aber dadurch auch sehr klar, sehr chronologisch, sehr echt und nicht unsympathisch. Ich habe es gern geguckt. Ja.
Okay.
Ja. Und jetzt.
Noch was gesehen?
Nee.
Gut.
Du bist dran.
Ich bin dran.
Hast du gar nichts?
Ich habe, wie lange, ich habe das Gefühl, wir sind sehr lang. Ich mache, da rede ich vielleicht das nächste Mal drüber. Ich hab was Tolles gelesen von Nadja Tolokovnika. Tolokonikova. ein Gründungsmitglied von Pussy Riot. Read and Write, Anleitung für eine Revolution. Aber da kann ich auch nächstes Mal drüber reden.
Ja, wieso sagt er? So lange sind wir nicht. Eine Stunde, Viertel.
Wirklich?
Eine Stunde, Viertelstunde?
Ja. Ah, okay. Na du, dann wollen wir noch Sopranos machen.
Ja, aber haben wir ja gleich.
Haben wir ja gleich. Du, also ich, keine Ahnung, also will ich dir mal nahelegen. Das ist das wirklich ein tolles Buch. Also ich glaube.
Worüber schreibt sie denn?
Ich sage es, rede es doch gerade. Ich finde, Feministin zu sein in Russland eine Sache, Punkband zu haben in Russland eine Sache, feministische Punkband zu Putins Zeiten, in, also so, und was sie da durch hat, das ist schon nicht ohne.
Da kommt was zusammen, meinst du?
Da kommt schon einiges zusammen, ja.
Und in Knast gehen kommt auch noch
und dazu. Knast gehen und in einen im Gerichtsprozess zu sitzen und schon schwanger zu sein und dann vom Kind weg zu sein und erst in einem Strafgefangenenlager 500 Kilometer von Moskau weg zu sein, ist eine Sache, sich dann gegen die Haftbedingungen beschweren und dann in ein Strafgefangenenlager 5000 Kilometer weg zu verlegt zu werden. Das ist schon alles sehr ordentlich.
Und liest sich gut?
Es liest sich sehr gut, es ist sehr unterhaltsam, es ist, sie sagt extrem viel kluge Dinge und was mir nochmal so extrem gefällt und das ist der Grund, warum ich es im Grunde genommen nahelege, ist nochmal dieser Zusammenhang zwischen politischen, also Aktionen, also Aktivismus und Kunst. So, dass sie sagte, holt euch die Einfachheit wieder. Holt euch die Einfachheit wieder. Und das ist ja auch dieses, Punkmusik habe ich ja auch immer so abgetan. Das ist, ja mein Gott, was ist das? So, Musik klingt furchtbar und gesungen, das ist ja alles, brauche ich ja nicht aufzählen. Aber
Musik, deine Zusammenfassung von Punk ist, Musik klingt furchtbar.
Naja, okay, was ist deine Zusammenfassung von Punk?
Ja, klingt nicht furchtbar. Punk macht Spaß.
Punk macht, ja.
Das, unter aber, Punk gibt es so viel Facetten, das muss nicht furchtbar klingen. Das wäre zu sagen, wie. Das
ist ja okay, aber so war es bis jetzt bei mir. Punk habe ich immer empfunden als krachig und keiner kann sein Instrument.
Oh.
Okay.
Das ist some. Das ist eine
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja gut, aber so sagt sie, fängt sie halt auch an mit ihrer Punkband. Sagt sie, wir konnten alle nichts. Wir konnten alle unsere Instrumente nicht spielen. Natürlich gibt's auch andere Punkbands. Also damit meine ich jetzt nicht, keine, die Idols klingen natürlich ganz hervorragend. Das ist mir auch klar. Aber so, ja. Ja gut, das stimmt. Ja, das kann man nicht in einen Topf werfen, das stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Gedanke, darum geht's nicht. Die Einfachheit. Also das, was transportiert werden soll. Auch das, was du gerade gesagt hast. Der Spaß, der Idealismus. Und so auch, sie bezieht es auch auf Filme, sagte, natürlich ist so, wenn Sony einen großen Film rausbringt, natürlich brauchen die CGI und dies und dies und dies. Wenn du aber selber Kunst machen willst, dann brauchst du das nicht. Mach es schrabbelig. Fang schrabbelig an, nimm die kleinste Kamera, die du hast, was du zur Verfügung hast. Und komm auf das und transportiere das, was du transportieren willst. Fall nicht drauf rein, dass du mehr brauchst oder dass du etwas können musst, überhaupt. Um auf diesen Punkt zu kommen, glaube ich, habe ich das auch mit den Punkbands so zusammengefasst.
Hm. Ja, nee, das war mir, glaube ich, schon immer klar. Ich wusste einfach nur oft nicht, was ich transportieren will. Das weiß ich
das auch
heute ja. Oft noch nicht. Daran scheitert es, glaube ich, eher. Ich glaube, Leute, die genau wissen, was sie transportieren wollen, die machen es einfach und dann steigen sie automatisch, glaube ich, auch technisch und in der methodisch auch irgendwann mal auf, einfach nur, weil es langweilig wird, immer auf demselben technischen Level Dinge zu machen. Aber klar, erstmal anfangen, die Message muss klar sein und dann kannst du auch schrabbelig anfangen. Das stimmt schon. Hm. Das würde ich unterschreiben. Ich meine, hätte jetzt fast gesagt, hör dir mal unseren ersten Brennerpass an.
Ja, den Zusammenhang habe ich auch gesehen.
Ja, auf gut, jeden aber Fall. Das wäre, aber dann würden wir uns, aber wir wussten, wir hatten ja nichts zu transportieren, außer dass wir über Fußball reden wollten.
Was für ein lächerlicher Gedanke.
Bisschen schon, ja.
Ja.
Okay, wollen wir kurz über Fußball reden? Ganz kurz?
Haben wir was?
Ja, klar, die Bayern sind doch mal wieder die großen Menschenrechtswegbereiter.
Na gut.
Im Trainingslager in Doha. Mhm. Die haben tatsächlich ein bisschen personelle Probleme, ne? Gnabry hat sich verletzt, irgendwie Coman ist ja irgendwie out of bounds, bei Lewandowski zieht sich die folgende Operation länger.
Oh.
Kleines Sturmproblem in der Vergangenheit, vor allem in der Abwehr.
Ja.
Da knuspert es ja eh so ein bisschen. Boateng will weg übrigens. Arsenal-Interesse. Aber kann ja auch schlecht, weil sie sind ja alle verletzt hier.
Mhm.
Hernandez, Pavard.
Mhm.
Ja, ein bisschen personelle Probleme, aber vor allem jetzt, The Nübel has landed.
Also Nübel,
noch nicht ganz, aber im Sommer. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für Manuel Neuer, der sagt, ja, ich möchte eigentlich hier noch 3 Jahre mindestens noch Kapitän sein, hat noch nicht verlängert. Und auch für unseren Freund Ule, Sven Ulreich, der dann eigentlich gehen muss.
Boah, muss man, darf man echt mal nicht vergessen, wie lang der letzte Saison gespielt hat.
Ja, wie gut er
gespielt hat.
Ja.
Braucht Schalke nicht einen guten Torwart?
Wenn sie tauschen, meinst du? Ja, ich weiß nicht. Man hat, glaube ich, jetzt einfach gesagt, Ulreich hat ja selber gesagt, ja, irgendwie versteht das schon, weil man muss ja zugreifen, wenn so ein Torwart auf dem Markt ist. Ich glaube, früher hätte man einfach noch gewartet, hätte man bei Schalke noch spielen lassen, aber jetzt hat man einfach Angst, dass dann Leute, dass Vereine aus dem Ausland den wegkaufen. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Bayern da jetzt zugeschlagen hat. Warum dann Nübel das macht.
Vielleicht können sie das dem Neuer so vermitteln.
Naja, ich glaube, der Neuer geht da nicht freiwillig aus dem Tor.
Nee.
Und ich glaube, Hansi Flick wird auch nicht, zumindest, also Hansi Flick wird jetzt auch, wenn der Trainer bleiben sollte, wird auch erstmal nichts unternehmen. Aber natürlich, da kommt ein Trainer mit großen Umbruchgedanken und sonst irgendwie und der stellt dann einfach den Neuen ins Tor und dann kann der Neue sich schleichen wahrscheinlich.
Sich schleichen.
Ja. Ja, so, ja. Genau, ja, das waren nur meine Gedanken zum Bayern-Trainingslager. Und natürlich möchte ich wie üblich mein Missfallen äußern darüber, dass man sein Trainingslager in Katar abhält.
Mhm.
Ja, absolut nichts Neues. Okay, so jetzt aber letztes Segment, Sopranos Rewatch, Staffel 2, Folge 2, Do Not Resuscitate.
Ja.
Oder Resuscitate oder Resuscitate.
Nicht wiederbeleben.
Ja, nicht wiederbeleben. Das ist eine Order, abgekürzt mit DNR, dass man eine Patientenverfügung, sagt man, dass man keine Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten soll, weil nach Hirnschäden natürlich die Patienten, die dann zurückkommen, ja, vielleicht auch nicht mehr so viel Freude an ihrem Dasein haben. Ja, natürlich, es geht in dieser Folge sehr viel drüber, also es handelt sehr viel vom Altsein auch. Tony Soprano hat ja so einen Konflikt gegen die schwarze Bürgerrechtsarbeiterbewegung, kann man sagen. Tony versus Black Workers Movement. Und er hat auch so ein Gespräch mit so einem Reverend. Und der sagt auch so, jetzt wo sein Vater Tony ist, feels funny being an elder.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen das Submotto irgendwie von dieser Folge, wo es viel ums Altsein auch geht. Und wir haben es zusammengefasst irgendwie mit, eigentlich wäre es, man könnte auch sagen, es ist vielleicht eine fadere Folge oder eine, in der nicht so viel passiert.
Ich erinnere mich einfach sehr gut, dass ich sie damals als sehr fade Folge empfunden habe. Ich war richtig gehend enttäuscht.
Mhm. Aber jetzt, wo man so drin ist und auch die Sachen antizipiert, die da bald passieren werden, ist es eine wichtige Folge. Ne?
Ich sehe keinen Qualitätsunterschied in dem. Also es passiert jetzt nicht, sie ist nicht spektakulär.
Ich finde, es ist eine Folge, die ist so krass und filmisch gefilmt auch. Das sieht so nach Roseanne aus, irgendwie. Das sieht so nach billiger Sitcom aus. Also in der Folge fällt es mir besonders auf.
Ja.
Und es stört aber nicht, weil man den Charakteren so gerne so zuschaut. Und ich mag diesen No-Bullshit-Tony. Ich mag diesen rechtschaffen wütenden Tony so gern. Mhm. Natürlich liegt es auch ein bisschen dran, weil so, man hat immer so dieses bisschen, was ist das Gefährliche, dass man Leute sieht, die auf den Tisch hauen und man gibt ihnen Recht. Endlich sagt's mal einer, ne? Das ist eine schlimme Einstellung eigentlich. Aber wie Tony so seiner Schwester quasi die Leviten liest, oder auch zu Onkel Junior, gleich in der Anfangsszene, wo er ihn im Gefängnis besucht, das hat schon was sehr Befreiendes. Das hat was Befreiendes, dass Tony seine Wut nicht wie sonst unterdrückt, was ja oft zu schlimmeren Dingen führt, sondern einfach mal wirklich zu jedem, dem blöd kommt oder der ihn nervt oder einfach in dieser Folge ständig die Meinung geigt, wenn man das nur sagt.
Das ist richtig fies, auch zum jetzt endlich einer meiner Lieblingscharakteren eingeführten.
Bobby Bacala. Ja, tolle Figur, oder?
Ach, ja, tolle Figur.
Er ist Juniors rechte Hand, kann man das so sagen.
Mhm.
Und er ist wirklich nochmal... Er ist sogar noch mal ein bisschen dicker als Pussy Bompensiero.
Ja.
Der jetzt tatsächlich offiziell mit einem V-Mann gesehen wird und auch jetzt ist es offiziell, dass er ein Spitzel ist, ne?
Ja.
Ein Rat. Und Bobby Bacala ist Mafioso, der macht auch schlimme Dinge, aber er ist trotzdem irgendwie sehr sanft.
Er ist irgendwie sanft, aber ich erinnere mich, dass später noch Folgen kommen, wo man denkt, ach, sieh mal an, er kann das alles auch.
Ja, das trifft ja auf alle so ein bisschen zu.
Ja, ne? Genau. Aber das, was sie gelernt haben, das ist das, was sie mit der Muttermilch aufgesogen haben.
Es gibt eine ganz schöne Szene, wo der Tony sagt, der trifft sich mit dem und der kommt kaum aus dem Auto, der Bobby Bacala, und Tony sagt so, vielleicht probierst du es mal mit Salat. Und Bobby Bacala sagt tatsächlich,
was warum? Meinst du, warum?
Warum?
Ja.
Und Tony sagt so, ja, wie, warum? weil du gleich mal einen Jeep umschmeißt.
Ja, lehne dich nicht gegen mein Auto, sonst fällt er um, ja. Mhm.
Und dann sagt Bobby Bacala was ganz Wunderschönes, fick dich, du bist du unsensibler Typ.
Ja, und da ist schon ein Motiv drin, was später immer mal wieder vorkommt.
Ja, aber das ist auch so rührend, weil er so deutlich sagt. Ja, genau, schau dich doch selbst im Spiegel an, du unsensibler Typ.
Sagt genau, und dieses Unsensibel, das hat das so ausspricht. Und das hat trotzdem eine Kraft.
Ja.
Und das ist so unpassend, aber eigentlich ja, trotzdem. Gut, dass es ausspricht.
Hm. Was mir gut gefällt an dieser Folge, ist übrigens, wie einfach es jetzt ist. Man verübt jetzt seit Staffelende 1 einfach so ganz einfach Morde. Ne? Tony droht Leuten offen. Oder wenn ihn der Typ nervt von Greengrove, der vom Altersheim, der Leiter, der wird einfach auch umgebracht. Das ist nicht mehr so wie in Staffel 1, wo das diskutiert wird, weißt du, als er mit Maddow unterwegs ist, bringt er jetzt den Typen um, kann er widerstehen, kann ihm Maddow die Rache an diesem Football-Coach ausreden. Das ist jetzt keine Frage mehr, ob Tony Leute umbringt oder auch umbringen lässt. Das ist jetzt, die Barriere haben wir überwunden, das ist völlig selbstverständlich jetzt. Und was mir auch gut gefällt, dass in dieser Folge auch nochmal ganz deutlich wird, dass Onkel Juni halt auch wirklich nicht der Hellste ist. Ne?
Nein.
Ist eigentlich ein ziemlich doofer Typ.
Ist, kann eigentlich immer davon aussagen,
Dummkopf.
Wenn Personen sagen, ich bin nicht so doof, wie du glaubst.
Ja.
Dann weiß man eigentlich schon, diese Person ist so doof, wie man glaubt.
Hm. Es geht auch jetzt viel, das Spotlight ist jetzt auch auf Janice, auf Tonys Schwester. Und eigentlich will man ja immer Livia loswerden, aber man weiß jetzt, okay, wenn Livia stirbt, dann haben wir halt Janice auf dem Hals, als Snake in the Grass, wie das so schön gesagt wird in der Folge. Also es bildet sich jetzt heraus, dass sie sehr bald zur Chefintrigantin von den Sopranos werden wird und auch so ein bisschen zu einer Fädenzieherin, ne? Also dadurch tatsächlich eine würdige Nachfolge von Livia antreten wird, Tonys Mutter, die natürlich irgendwann demnächst das Zeitliche segnet. Wir wissen aber nicht wann, deshalb, wir lassen uns selbst überraschen.
Ja.
Wir haben schon mal kurz vermutet, dass sie sich verschluckt hat heute.
Das jetzt lebt sie gleich ab, aber das kommt noch nicht.
Interessant finde ich, ist, dass bei Janice man wirklich nicht so genau weiß. Es scheint ja Mitte der Folge schon den Eindruck zu machen, sie hätte gern wirklich ein herzliches Mutter-Tochter-Verhältnis. Das wirkt schon auch irgendwie glaubwürdig.
Nee, ich glaube auch, dass
da, noch, aber erst, pass auf, noch nicht da, wo sie dann, und ich meine da, wo sie abgewiesen wird. Wenn sie dann tatsächlich einen auf herzlich und Mutter-Tochter macht, die bringt Musik vorbei und so, dann glaubt man es ja nicht mehr, dann ist es manipulativ. Aber vorher hat man noch so ein bisschen, ich glaube, es ist schwer, das jetzt so zu betrachten, weil wir ja wissen, wie sie ist. Aber wenn man sich die Szene isoliert anschaut, dann kann man dann schon, glaube ich, noch sowas wie Liebe zur Mutter oder zumindest geliebt werden wollen.
Und man spüren. Glaubt ja auch vielleicht so ein eigenen Versuch, sie macht ja auch irgendwie, sie hat ein Video gedreht, ein Selbsthilfevideo und Interesse irgendwie, man ist jetzt nicht verdammte Erleuchtung, aber vielleicht so zumindest an sich selber zu arbeiten, spirituell weiterzukommen, sonst was. Gut, jetzt wissen wir später, sie lässt sich mit den härtesten Typen überhaupt ein. So, aber also zumindest ist vielleicht auch nicht leicht, sich weiterzuentwickeln, also zumindest ihre Mutter und ihr Bruder sehen in ihr nichts Gutes.
Ja, ihre Mutter ist ja doof, die ist ja nicht doof im Gegensatz zu Onkel Junior, sondern die merkt sehr schnell, oh je, die will mir ans, weiß nicht, ob man das noch sagt, aber die will mir ans Leder. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde es sehr spannend zu betrachten, wie Tony sich, wie klar Tony ist, machen wir, was seine Schwester betrifft, aber wie er sich dann doch, wie es immer nicht viel braucht, um ihn um den Finger zu wickeln auch. Weil sie ist natürlich schon jemand, ich finde sie, ich habe es zu dir gesagt, ich finde sie ganz unsympathisch und gefährlich, auch eben deswegen, weil sie im Grunde genommen so ein bisschen eine freiheitsliebende, liberale Person ist, wahrscheinlich mit den richtigen Einstellungen, die richtigen Fragen auch stellt zum Leben, auch vorgibt, selbst reflexiv zu sein, aber eigentlich eine ganz finstere Opportunistin ist sie irgendwie, der man nicht über den Weg trauen kann und aber natürlich wahrscheinlich auch nicht leicht hatte in der Familie irgendwie und auch eine...
Ja, das sagt Carmella so schön. Ich habe 3 Kinder großgezogen. Ja, die sind alle unglücklich.
They're all unhappy.
Ja.
Wie vielschichtig Janice ist und wie sie mit dieser Vielschichtigkeit auch immer, auch wenn wir sie einfach sagen, ja, die ist einfach manipulativ und schrecklich.
Ja, wie sie die Kinder benutzen will. Wie sie Meadow benutzt.
Ja, aber es doch schafft immer wieder auch. Ja. Weil sonst könnte man sie abschreiben. Sonst würden jetzt nach 2 Folgen alle sagen, oh komm, Janice ist echt so eine dumme Manipulatorin irgendwie, die haben wir durchschaut und dann tschüss. Aber die bleibt ja. Und ja, J.K. April, ne? Es ist nicht Jackie April. Nee, wie heißt denn die Rolle von, nicht Jackie April, wie heißt denn die Rolle von unserem Freund, der später kommt?
Es kommt Steve zwei.
Steve Buscemi. Ist nicht Jackie April, oder? Nee, Jackie April ist nicht Steve Buscemi. Ist sie nicht mit Steve Buscemi zusammen später?
Nein, Steve Buscemi kommt nicht vor, glaube ich.
Bei Sopranos?
Ja, er führt Regie bei...
Nein, natürlich kommt er vor.
Kommt er selber vor?
Ja, natürlich, der hat eine ganz tragende Rolle.
Aber später, aber die beiden Freunde, die sie hat, die beiden harten, das sind, das ist nicht Steve Buscemi, also es sind jeweils andere.
Heißt Tony Anthony, Tony Blandetto heißt er. Ist ja. Der zweite Tony bei den Sopranos.
Ja, ich glaube, das ist der erste Freund, wo man denkt, der ist schon schlimm. Und dann kommt der zweite, der ist noch viel schlimmer.
Aber sie hat dann auf jeden Fall eine Affäre, glaube ich, mit Steve Buscemi. Da kann ich mich relativ deutlich, also man korrigiere mich gerne, wenn es Quatsch ist, aber ich kann mich erinnern. Okay, auf jeden Fall eine Folge, die man, würde man jetzt so ein Sopranos-Hopping machen und nur die ganz großen Knaller schauen, dann könnte man sie sich sparen, aber ja, wir sind ja so, wir stecken ja so tief drin im Sopranos-Sumpf, wir genießen jede Sekunde.
Ja.
Okay, Rüdiger.
Tatsächlich. Warte mal. Das gucke ich. Darf ich das noch? Sollen wir das noch? Ich sehe hier ein Foto, wie sich Steve Buscemi und Tony Soprano zuposten.
Ja.
Sieh mal an. Das hätte ich jetzt nicht mehr.
Nee, das wusste ich schon nicht. Da kommt es auch zu einer schlimmeren Szene zwischen den beiden irgendwann mal.
Anthony Blandetto.
Ja. I know.
Is a fictional character und so weiter. Ja, das klären wir alles beim nächsten Mal.
Nee, das glaube ich, klären wir nicht beim nächsten Mal, weil es dauert noch ein paar Staffeln, bis der kommt.
Das stimmt.
Okay, gut. Übrigens, liebe Leute, wir vergessen es immer wieder zu sagen, aber ihr könnt doch auch mal die verdammte Erleuchtung hören, wenn ihr da Lust habt drauf.
Ja.
Das ist immer noch aktuell. Es ist unser
kleiner spiritueller Podcast für den kleinen Skeptiker.
Er war von Mitvergnügen, gehört er zu den, glaube ich, dem Top 3 der besten neuen Podcasts 2019. Und bei dieser ist er demnächst auch in der Auswahl zum Thema New Year, New Me.
Ah.
Ja, genau. Schön. Kann man so sagen. Und ja, ist durchaus vorstellbar, dass wir da irgendwie weitermachen. Und ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung auf auf unsere weiteren Unternehmungen, wenn wir weiß, wie wir so spirituell so ticken. Ich habe übrigens die Meinung, ich bin übrigens zu der Meinung gekommen, dass wir versuchen ja da sehr kritisch zu sein, aber ich finde, wir sind gegenüber dieser ganzen, sind wir ein bisschen unkritisch auch? Lassen wir uns, ist dadurch, dass wir uns auf alles so bereitwillig einlassen und so viel Spaß auch dabei haben, sind wir ein bisschen zu unkritisch bei der verdammten Erleuchtung? Was denkst du im Nachhinein?
Ist ein Vorwurf, den ich öfter gehört habe, auch von meinen Distel-Kollegen zum Beispiel. Ich finde, wir müssen offen sein, also zumindest auch im Gespräch. Wir müssen uns doch erstmal reindenken in das. Also ich denke jetzt zum Beispiel wieder explizit an unseren Lebensaufgabe-Freund. Ja. So, dass im Nachhinein, wenn ich das jetzt erzähle, kommt es mir auch alles zweifelhaft vor. Aber eigentlich in dem Gespräch, ich muss mich doch darauf einlassen.
Ja, so. Und wir sind ja auch keine kritischen Journalisten, sondern es geht um eine Selbsterfahrung. Und die können wir nicht machen, wenn wir uns total verweigern, oder?
Ja.
Ja, vielleicht muss man das, manche Sachen nochmal reflektieren oder recherchieren, sonst irgendwie. Unsere Gesprächspartner, bei denen haben wir ja überwiegend sichergestellt, dass es okay Leute sind und keine weder Scharlatane noch Ausbeuter. Aber oft ist die Industrie, die noch dahinter steckt, oft kann man die vielleicht nochmal ein bisschen kritischer hinterfragen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Okay, gut, ich muss zum Body Combat.
Ah.
Nein, das war ein Scherz. Ich muss arbeiten.
Du.
Steuererklärungen, Umsatzvoranmeldung.
Sehr gut.
Okay, gut. Das ist der Nachteil, wenn man seine Bank in Bayern hat, weil es nämlich heute Feiertag.
Stimmt. Okay. Deshalb gab es auch heute morgen keine Ausgabe der Süddeutschen.
Ja, liebe bayerischen Hörer, schönen Feiertag. Den Rest.
In NRW, glaube ich, auch.
Ja, na klar. Sicher.
Sicher.
Katholisch. Gut.
Dann?
Ja. Gebt uns 5 Sterne, liked uns.
Ratet uns.
Ja, das meinte ich ja mit 5 Sterne.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, du hast so eine Pause gemacht. Ich dachte, du wolltest irgendwas hören.
Ja, liebt uns ist doch
dein
Part.
Er liebt uns.
Ja. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier auf der Das ist der Brennerpass, hier auf der Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur für Massengeschmack.